Wir blicken auf den aktuellen Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer und das machen wir mit einer besonderen Sendung. Es ist die Super Bowl-Ausgabe des Rasenfunks. Heute noch besonderer als sonst. Warum, das erkläre ich euch gleich. Ich sage euch auch, wer hier neben mir sitzt. Ich würde sagen, wir hören erstmal das Intro.
Heute im Rasenfunk.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Olli Kahn versteht es nicht, aber meine Gäste verstehen es. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr gerade bei YouTube zuschaut, dann seht ihr schon, es ist ein besonderes Setting. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie professionell dieses Setting ist. Ich kann in die Kamera von Sven reingreifen, aber egal. Sven ist hier, El Loco Sven Bayrich. Sven, wie schön, dass du dich mal wieder in die Bundesliga der Männer traust.
Ja, ich bin auch etwas überrascht.
Du wolltest eigentlich nur Getränke reichen und jetzt wurdest du hier verpflichtet. Jetzt
ja, das ist halt das Blöde, wenn gleichzeitig die Bayern in der Arena gegen Hoffenheim spielen. Naja, nicht gleichzeitig, aber nachher. Und dann deine ganzen Gäste, die alle profunder etwas zu diesem Spieltag beitragen könnten als ich, im Stadion sind.
Also ich freue mich, dass du hier bist. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich gleich noch. Und neben mir sitzt Christoph. Christoph, ich weiß, dass sich viele auf dich freuen, auf diese Sendung hier. Ich möchte Pina an der Stelle grüßen. Die gibt mir immer ein extra Feedback zu dir. Schön, dass du da bist.
Ich möchte auch grüßen. Vielen Dank. Servus, hallo an alle anderen. Ich freue mich, dabei zu sein. Und also ich bin auch nicht ins Stadion gefahren, um hier teilzunehmen.
Das ist Commitment, denn ihr fragt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr schon länger mit dabei seid, dann wisst ihr ja schon, immer zum Super Bowl gibt es eine besondere Folge mit den Gästen meiner Super Bowl Party. Wir hatten hier schon Sendungen mit 7 Gesprächsteilnehmern. Wir hatten schon, einmal haben wir es zu zweit gemacht, weil einer noch abgesagt hat, da haben wir dann den YouTube-Chat dazu geholt.
Der YouTube-Chat war legendär, das mit 7 war ein spontaner 1860-Schwerpunkt oder Exkursion, sage ich mal, glaube ich.
Ja, stimmt, richtig, das war mit sehr lustig damals. Ach, das war Falcons gegen...
Ich will nicht drüber reden, aber
wir
ja.
wollen nicht drüber reden.
Aber es war der Falcons-Super Bowl, jeder weiß, was wir meinen.
Und dieses Mal ist die Sendung noch etwas anders als sonst. Also ihr beide seid mit dabei, wir haben eifrig Fragen im Forum gesammelt und wir zeichnen aber heute schon am Nachmittag auf, denn ich sag's ganz ehrlich, die Postproduktion der Super Bowl-Folge war jedes Mal einfach ein absolutes Desaster für mich. Es war Stress. Da hatte ich dieses Jahr keine Lust drauf, aus verschiedenen Gründen. Deswegen läuft jetzt gerade hier schon Köln gegen Leipzig. Natürlich gucken wir das ohne Ton, denn wir wollen ja hier keine Rechte verletzen. Das heißt aber, wir müssen noch gucken, wie wir das hinkriegen, hier über Fußball zu sprechen und gleichzeitig Fußball zu analysieren. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der wir über den Spieltag reden und das eine Spiel hier mitverfolgen. Ich habe bisher nichts gesehen, außer dass Leipzig im 4-1 aufbaut und Henrichs spielt aktuell. Tja, naja, mal gucken, wie das alles hinhaut. Habt ihr Lust?
Selbstverständlich, natürlich. Mhm. Sven ist gebannt.
Ja, er sieht zum ersten Mal in seinem Leben Raber Leipzig. Er freut sich.
Korrekt, ja. Und ich bin komplett geschockt, weil die Trikots ausschauen wie von Barcelona?
Naja, das ist zu wenig rot, das ist ein anderes Blau, also nein. Also.
Ja, okay, also wir gucken mal, wie das Ganze läuft, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst ja, es ist eine besondere Sendung, auch auf YouTube wird es jetzt besonders sein. Ob das überhaupt alles so hingehauen hat hier mit den 2 Kameras, ich weiß es selber erst heute Nacht. Also ich bin selber gespannt.
Oder morgen früh, besser gesagt.
Ja, also ich will schon heute Nacht noch veröffentlichen, Sven. Okay. Das ist der Grund, warum wir jetzt
nachmittags schon aufnehmen. Du musst aber noch Super Bowl schauen.
Ja, wollen wir den Super Bowl Teil vorziehen? Nee, wir machen später. Wir machen am Ende, so wie immer. Ja. Lasst uns auf den Spieltag blicken. Es ist jetzt natürlich so, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe natürlich alle Spiele wieder genau gesehen, aber das kann ich nicht verlangen von euch beiden. Denn ehrlich gesagt, das war auch der falsche, Spieltag dafür. Ja. Wir haben hier eine Chance von, war das Almala?
Ich hätte gesagt, ja.
Ja, ich hätte auch gesagt, ja. Ja, Saad Almala, er läuft auf Peter Gulaschi zu. Tja, Klassiker. Schieb ihn mit ein bisschen weniger Druck ins kleine Eck, dann ist die Chance besser. Na, also
so wie viel ist Druck das? War da auch nicht dahinter.
Nee, so viel Druck war er. Ja. Das ist allerdings wahr. Also gut, wir blicken auf den Spieltag. Ich habe mir überlegt, dass wir zuerst auf die Spiele blicken, wo wir neue Trainer gesehen haben. Das heißt, wir beginnen bei der Partie zwischen Union und Eintracht Frankfurt. Es war ein Fest der Gefühle. Es war ein Spektakel sondersgleichen. War es in Teilen wirklich, denn wir haben eine beeindruckende Choreo gesehen, 60 Jahre Union. über alle vier Tribünen, dann gab es noch Feuerwerk, dann gab es nur Pyrotechnik, natürlich ganz schlimm, finden wir hier natürlich auch alle ganz schlimm, aber nach dem, was ich gehört habe, sind gar nicht so viele Leute daran gestorben, so, das soll ja offenbar gut gelaufen sein. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist ansonsten auf dem Spielfeld passiert? Nicht so arg viel. In der ersten Hälfte gar nichts. Und erst hinten raus wurde es interessant. Nathaniel Brown trifft nach einer zu kurz verteidigten Flanke zum 1:0 in der 83. Minute. Aber schon kurz darauf foult dann Højlund im Strafraum. Und es gibt einen Strafstoß, den dann Leopold Querfeld unheimlich souverän verwandelt zum 1:1. Und das ist dann tatsächlich der Treffer, der dieses Spiel dann auf Unentschieden stellt. Und damit geht's aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ihr beide von dem Spiel gesehen habt.
Sven, also ich habe das Spiel komplett gesehen.
Ja, stark, fantastisch. Das ist Commitment, mein Lieber. Wie hat's dir denn gefallen?
Eigentlich gar nicht. Ich fand es sterbenslangweilig eigentlich, aber ich fand es tatsächlich interessant unter der Prämisse, dass es ja das erste Spiel des neuen Trainers von der Frankfurter Eintracht war.
Ja.
Und was ich an der Personalie an sich spannend fand, ist, dass man nicht in die üblichen Mechanismen verfallen ist und hat irgendjemanden geholt, der immer wieder im Dunstkreis der Bundesliga umherschwirrt, sondern dass man halt mal ein bisschen weitergeschaut hat und auch keinen deutschsprachigen Trainer geholt hat. Ich glaube, dass er auch eine interessante Personalie ist. Und ich denke, man hat auch gesehen, dass für ihn erstmal wichtig war, dass die Eintracht möglichst kein Tor kassiert. Oder zumindest nicht drei, sagen wir es mal so. Das war schon sehr verhalten und auf Defensive bedacht, wobei am Anfang auch so ein, zwei gute Aktionen dabei waren. Ich erinnere mich, glaube ich, an einen tiefen Steckpass von Toni Kroos relativ am Anfang.
Von Toni Kroos?
Ja. Das würde mich
nicht Toni Kroos. Mario Götze, Entschuldigung.
Der andere Toni Kroos. Ja, genau.
Der zu einer, glaube ich, ersten guten Chance für die Eintracht geführt hatte. Aber danach haben sich beide dann so ein bisschen in die Defensive eingegroovt, fand ich, und haben versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Mhm. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich fand das jetzt von Union gar nicht mal so schlimm, dass man immer sagt, das ist so Terror, Berliner Terrorfußball. So schlimm fand ich es jetzt tatsächlich auch nicht. Mhm. Aber dadurch, dass beide halt relativ defensiv gespielt haben, war es halt jetzt nicht gerade ein aufregendes Spiel, bis auf die letzten 10 Minuten.
Wobei natürlich die Frage wäre, hat auch Eintracht Frankfurt defensiv gespielt? Weil man hatte ja krass viel Ballbesitz. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
In der Zusammenfassung habe ich es gesehen, ehrlich gesagt.
Dazu bist du nur zu beglückwünschen. Was war da so dein Eindruck von der Eintracht?
Naja, also ich finde allgemein, es wurde halt sehr viel jetzt über Trainerwechsel und alles gesprochen, aber hauptsächlich, was ist der neue Typ für Trainer für einen Typ? Was hat er für einen Strafenkatalog? Was gab es da für Vorfälle? Aber ein bisschen wenig darüber, was will er eigentlich machen? Und jetzt war das natürlich das erste Spiel und so ganz viel kann ich im Moment auch noch nicht sehen, aber wie auch nach so kurzer Zeit. Ja. Also es ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es ist ganz normal. Götze hat danach ja im Interview gesagt, dass er schon fand, dass sie ein paar Sachen umgesetzt haben, dass sie viel stabiler standen, kompakter standen, viel weniger anfällig waren in der Defensive. Das würde ich jetzt mal schon auch so unterstreichen wollen, das hat man schon gesehen. Ansonsten gab es jetzt noch nicht die wahnsinnigen großen Effekte. Also irgendwie hatte man das Gefühl, die wollten erstmal versuchen, ein bisschen Stabilität ins Spiel zu kriegen und halt nicht. Ich meine, so ein Spiel bei Union Berlin, wenn die auch noch feiern und mit riesiger Choreo und so das ganze Stadion, heißt das kann schon auch mal blöd ausgehen, wenn man gerade in einer schwierigen Phase ist. Und das Gefühl hatte man schon, dass Frankfurt eigentlich vielleicht erstmal schaut, sicher zu stehen, Punkt mitnehmen ist okay, vielleicht halt knapp gewinnen. Aber ansonsten war jetzt noch nicht wahnsinnig viel weltbewegend Neues da, kann aber ja natürlich auch noch gar nicht da sein nach der Zeit. Also absolut kein Vorwurf, muss man halt mal schauen, wie es sich entwickelt.
Ja, aber ich finde es interessant, dass ihr beide sagt, dass Frankfurt erstmal versucht hat, sicher zu stehen, weil ehrlich gesagt, den Eindruck hatte ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon versucht haben, viel, viel mutiger und vertikaler zu spielen als sonst so. Standen leicht anders in so einem 3-1-Aufbau, aber manchmal war es auch so, dass Theater tiefer, also so rausgeschoben hat, dass es ein Viereraufbau war, dann standen sie in so einem 4-3-3. Also Brown hat weit nach vorne geschoben, Tat ist eigentlich tiefer geblieben. Manchmal ist er aber auf die klassische Linksverteidigerposition, dann war es eher Viererkettenaufbau, die meiste Zeit aber 3-1. Larsson war der, der dann tief geblieben ist. Und Chaibi und Götze haben versucht, möglichst immer so in so einer Achterrolle zu sein. Und sie haben eigentlich schon versucht, da mutig reinzuspielen. Sie hatten wahnsinnig viel Ballbesitz und sie haben versucht, in diese Räume reinzukommen. Als sie es einmal geschafft haben, 32. Minute, da hat dann Toni Kroos, doch Mario Götze, dann auch den Ball im Raum bekommen. Aber irgendwie fand ich, dass das vom Ansatz her eigentlich schon offensiv gedacht war, ja auch passend zu den großen Tönen, die Albert Riera vor dem Spiel auch gespuckt hat. Nach dem Spiel ging es ja auch direkt so weiter, also da kann man sich echt drauf freuen. Also wenige Zitate gibt es jetzt nicht zur Eintracht. Passt auch zu dieser zurückhaltenden Fanbase, da werden die bestimmt nicht drauf rumreiten, wenn sie mal gewinnen. Aber ich fand den Ansatz eigentlich schon verhältnismäßig mutig und es war auch ein bisschen vertikaler als unter Topmöller noch. Aber das Problem ist halt, dass ich finde, überhaupt nicht zu sagen ist, ob der viele Ballbesitz, den man hatte und das, was man sich da rausgespielt hat, was ja immer bis zum Angriffsdrittel okay war und im Angriffsdrittel aber absolut nichts bringend, also 0,02 expected goals in der ersten Hälfte, 1:4 Schüsse, ob das jetzt daran lag, dass das Eintracht Frankfurt nicht kann oder ob das halt einfach Union war. Weil Union halt gesagt hat, ja, macht halt mal. Ja, wir stehen hier in unserem 5-3-2, so wie immer. Viel Spaß. Wegen mir darf Robin Koch ruhig 100 Pässe in der ersten Hälfte spielen. Ist uns völlig egal. Wir warten hier hinten auf euch. Und das fand ich bei diesem Spiel wirklich schwierig voneinander zu trennen, weil es tun sich viele, viele Teams schwer, bei Union auswärts Torchancen herauszuspielen. Und ehrlicherweise bin ich deswegen so, also ich habe danach die Reaktion gesehen, von Leuten, die gesagt haben, boah, es war schon so viel besser bei der Eintracht. Und ich habe die Reaktion gesehen, es war genauso schlecht wie vorher. Ehrlich gesagt, ich finde, beide haben gute Argumente auf ihrer Seite. Sven, du hast es über 90 Minuten gesehen. Wie hat dir denn die Eintracht gefallen? Du hast jetzt nicht so den Vergleich zu 1000 anderen Spielen. Aber nee, das ist gar ein nicht. Vorteil, glaube ich, in dem Fall. Fandst du sie denn offensiv gefährlich?
Eigentlich nicht. Also bis auf die wenigen Aktionen, die es gab, du hast ja gerade schon gesagt, ja, also bis, kann man halt sagen, quasi bis zum 16er, aber dann wurde es halt ungefährlich.
Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir beide sagen, dass wir das Gefühl hatten, dass Frankfurt erstmal sicher stehen wollte, weil vielleicht von Ansätzen her da was anders war, aber wirklich viel rumgekommen ist ja gerade am Anfang nicht.
Also es war nicht viel Tempo im Spiel.
Genau, und deswegen so dann, ich sag mal so, kleinste Veränderungen, die fallen uns dann vielleicht auch nicht direkt auf, wenn man jetzt nicht nur die Eintracht verfolgt. Ja. Und deswegen war es halt erstmal so.
Also am Ende hat die Eintracht 3 Schüsse und macht daraus ein Tor.
Ich weiß nicht, ob er den Elfmeter wirklich als Schuss zählen kann, aber ja.
Na, der Elfmeter, der war von Union.
Ja, stimmt. Du hast recht.
Aber da möchte ich gleich noch was zu sagen zum Elfmeter. Aber lass mal kurz bei der SGE bleiben. Also deswegen, also offensiv finde ich, war da noch nicht so viel. Und defensiv finde ich, dass du auch so Momente hattest, in denen schon so wieder nach alter Eintracht aussah. Also Santos ist für mich ein super Beispiel dafür. Einmal spielt er einen fantastischen Pass auf Bahoya oder Chaibi. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil nicht so viel passiert ist, habe ich mir irgendwann einzelne Pässe aufgeschrieben. Genau, in der 79. Minute, super Pass. 90. Minute, fürchterlicher Fehlpass auf Kral.
Ja.
Und letztlich auch die Situation, die zum Strafstoß führt, ist auch ein Fehlpass, der von Santos kommt. Also auch wieder so Licht und Schatten. Und das fasst halt irgendwie die Eintracht ganz gut zusammen. Und wenn danach dann Riera davon spricht, dass das schon ganz anderer Zug drin gewesen wäre und man sei wie der Hai, der das Blut schmeckt, da denke ich mir so, ganz fantastisch, dass wir jetzt noch einen weiteren Storyteller oder Märchenerzähler, je nachdem, wie man es haben will, in der Liga haben will. Also ich meine es wirklich nicht so kritisch, es ist ja lustig, sowas zu hören, aber gute Güte, du hast gegen Union 1-1 gespielt, also komm mal ein bisschen runter, hätte ich gesagt.
Aber würdest du das denn nicht sehen, also die beiden Kommentatoren bei dem Spiel, ich glaube, es waren die Küppers,
yes.
Dass tatsächlich so war, dass Riera angekündigt hatte, dass Santos ein bisschen anders spielen sollte, das sprich nicht mehr weniger die langen Bälle, sondern kürzeren Aufbau von hinten raus, weil er eben wohl in der Vergangenheit öfters Böcke geschossen hat. Hast du das genauso gesehen, oder?
Also ehrlich gesagt, mir ist nicht so viel aufgefallen wie vielen, vielen anderen. Also ich habe auch Sebastian Kneißl gehört, der in der Halbzeit total begeistert war oder relativ angetan war von vielem, wie die Eintracht gespielt hat. Ich fand das ehrlich gesagt bis auf so eine gewisse Passschärfe noch nicht so anders als unter Topmöller. Und ich glaube, dass wenn die auch in 10 Spielen noch genauso spielen, dass dann alle völlig zu Recht drüber sagen, ja, ein bisschen offensiver geht's aber halt schon auch noch. Also Dorn zum Beispiel haben sie immer noch nicht gut eingebunden bekommen. Der steckt aber auch gerade in einem Slump, muss man echt sagen. Und der Eintracht fehlen natürlich auch Spieler. Das kommt auch mit dazu. Aber also ich habe da jetzt noch nicht so den riesigen Unterschied gesehen. Ich finde, dass Santos auch nach wie vor wirklich mehr Fehler macht, als er Dinge gut macht. Leider, so im Großen. Und dazu gehört nämlich auch, und das hat mich total, ja, ich muss sagen, fast schon geärgert, dass das nicht thematisiert wurde. Es wurde so viel drüber gesprochen, wie schlecht geschossen dieser Strafstoß von Leo Querfeld war. Und das stimmt auch. Aber warum erwähnt er niemals, dass dieser Strafstoß wiederholt worden wäre, wenn Santos den gehalten hätte? Denn der stand so dermaßen mit beiden Beinen vor der Linie. Der hat sogar noch einen zweiten Schritt gemacht. Also das wäre nämlich auch meiner Meinung nach ein Fehler von ihm gewesen. So darfst du einen Strafstoß.
Ja, vor allem, wenn man es inzwischen auch wirklich weiß. Also diese Regel gibt es jetzt, also, oder die Auslegung gibt es ja schon so lange. Und das war ja ganz am Anfang so, dass manche sich anpassen mussten, aber inzwischen hat es eigentlich jeder Torwart drauf. Ja.
Ja, also das finde ich gehört noch mit dazu und das leitet ja so ein bisschen über auf die Seite von Union. Gurkentor zum 0-1, Gurkenstrafstoß zum 1-1. Am Ende, you got, Eintracht Frankfurt, Gott, Union. Wobei, sie hatten ja 11 Schüsse, also es war dann am Ende gar nicht so wenig, was rausgekommen ist. In der ersten Hälfte noch Ansar und Kemmlein mit den besten Chancen gegen Ende der ersten Hälfte. Und Köhn hat einmal nur den Pfosten getroffen, wäre aber wahrscheinlich zurückgenommen werden wegen Foul von Rane Khedira in der Entstehung. Bisschen schwer, das so alles zu beurteilen. Sven, was sind deine Gedanken zu Union? Wie haben sie dir gefallen?
Ich würde sagen, so wie Union halt eigentlich immer spielt vermutlich. Und dann, die waren in den Umschaltsituationen, also wie, ich habe Union, glaube ich, jetzt das erste Mal gesehen und auch das erste Mal unter Baumgart. Zumindest in den Umschaltsituationen waren sie echt echt gut, schnell, ballsicher, waren auch immer wieder schnell hinter dem Ball. Also das fand ich absolut in Ordnung. Ich kann schon verstehen, dass man dann, wenn ich ja manchmal auf Ergebnisse schaue und mir denke, huch, wie hat Union denn hier jetzt 3 Tore geschossen oder 4 Tore geschossen? Aber wenn ich mir dann das Umschaltspiel wie gegen die Eintracht anschaue, dann kann ich mir schon gut vorstellen, warum das so gut funktioniert. Ja. Mhm. Und wenn natürlich Baumgart, wie du auch sagst, sagt, ja, mach dir mal, wir stellen uns hinten rein und dann schalten wir um, kontern und suchen da unsere Chancen.
Es tut mir total leid.
Ich ehrlich gesagt auch sagen muss, wiederum bei einem Spieler wie, also bei einem Ex-Spieler wie Baumgart, so einen Fußball dann auch spielen zu lassen als Trainer, ich weiß nicht, aber naja, gut, okay.
Ja, aber was hat das damit zu tun, dass er Ex-Spieler ist?
Nein, also weil er, also als Spieler war er auch eher ein offensiver Spieler, er war kein defensiver Spieler. Also ich denke mir dann immer, wenn ich selber ein offensiver Mittelfeldspieler oder Stürmer gewesen bin, dass ich dann halt auch eher vielleicht ein offensiveres Spiel bevorzugen würde, wenn ich dann Trainer werden würde. Also ich könnte es eher nachvollziehen, wenn jemand, der früher Innenverteidiger war oder ein Sechser war, dass der vielleicht eher defensiv denkt als Trainer.
Du kannst auch sagen, vielleicht hat er sich als Offensivspieler mehr mit defensiven Taktiken beschäftigt, weil er offensiv eher im Gespür hat, was er tun muss und dann eher auf die Seite wechselt. Aber im Endeffekt, er ist ja schon lang genug Trainer, man weiß ja, was man bekommt.
Ja.
Also überraschen sollte das eigentlich niemanden mehr. Ja, und es ist für Union natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil man auch nicht wirklich weiß, welche Eintracht da jetzt kommt. Jetzt haben die auf einmal einen neuen Trainer, den auch wahrscheinlich die wenigsten vorher groß gekannt haben. Also vielleicht, wenn man im Trainerbusiness ist, aber an sich, was spielt er jetzt für einen Fußball? Mit welcher Truppe kommt er? Was wollen sie machen? Da kann ich das schon auch ein bisschen nachvollziehen. Und es ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen. Also es geht jetzt 1-1 aus, aber ein bisschen Glück, gewinnen sie das 1-0, 2-1. Und so, also 1-1 ist völlig in Ordnung, aber ja.
Ja, wobei man natürlich dann auch fragen muss, was halt in dem Moment in Heulern vorgegangen ist. Also das war schon ein, also da muss ja wirklich schon ein ziemlicher Aussetzer da gewesen sein für ein paar Sekunden, dass man quasi da fast im Ringerstil da so reingeht. Klar, also ich denke mir dann immer als Verteidiger, ja, wenn ich da jetzt versuche, jemanden abzugrätschen und ich treffe ihn aus Versehen, dann ist es einfach okay. Aber wenn ich halt so im Strafraum in den Mann reingehe, dann denke ich mir, Junge, was ist in dem Moment in deinem Kopf vorgegangen?
Ja, ehrlich gesagt halt Panik, aber ich glaube, es steht halt schon vorher, weil halt die Eintracht da zugegebenermaßen zu einem der ersten Male in diesem Spiel halt wirklich ungeordnet stand. Also ich meine, ist ja bekannt, dass halt unmittelbar nach einem erzielten Tor die Gefahr, dass du wieder eins kassierst oder noch eins schießt, halt besonders groß ist, weil eben das so ein besonderer Moment ist, der manchmal so Strukturen durcheinander bringt. Aber so einfach wieder Union letztlich dann ein 4-3 oder sowas, na wobei es waren 3-4, Entschuldigung, es waren schon mehr Frankfurter, aber ich glaube deswegen, Heulund hat gesehen, ich muss hier an Khedira dranbleiben, war aber in der schlechteren Feldposition. Sorry übrigens, wenn ich immer an dir vorbeigucke.
Alles gut.
Das liegt nur an, weil
du musst natürlich
meinen Blick nicht von Köln
gegen Leipzig
wenden kann. Vor allem vom Auswärtsblock. Meine Güte, ist da wieder viel los. Aber anderes Thema. Aber ich glaube, daher kam das. Aber ja, also war natürlich nicht die beste Aktion von Højlund, der ansonsten aber eigentlich ganz okay gespielt hat, dafür, dass er ja neu reingekommen ist. Deswegen, ich glaube, es gibt gute und schlechte Dinge, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel. Die größte Sorge würde ich mir tatsächlich bei Frankfurter Seite gerade mit der Frage machen, warum Lindström so inzwischen fast nichts mehr zu tun hat mit dem, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Ist das nur Form oder steckt da mehr dahinter? Hilft jetzt sicher, dass er mehr Zeit hat, um zu regenerieren und so weiter, vielleicht ein bisschen frischer wird, auch im Kopf. Vielleicht ist das ein Thema. Bin ich mal gespannt drauf. Und ich wollte einmal Motorhut noch positiv erwähnen, weil der in der 90. Minute mit einer super Grätsche eigentlich noch was Schlimmeres verhindert. Also der, finde ich, hat nach seiner Einwechslung ganz gute Impulse gegeben.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass zwar das 0-1 wirklich schwach verteidigt war, aber dass der Schuss an sich wirklich sehr schön war. Weil es vorhin hieß, es war so ein Guckentor.
Ja, der Schuss
aber,
dann war super.
Aber
ja,
das Tor an sich fällt jetzt nicht hinter die Kategorie Kacktor, halt nur das davor. Mhm.
Kein Elfer?
Nein, kein Strafstoß. Frank Willenborg hat den Blick eines entschlossenen Mannes, der hier keinen Strafstoß pfeift. Aber finde ich auch richtig. War nicht ursächlich fürs Fallen. Zählt offenbar nicht immer. Wir werden später über das Mainz-Spiel sprechen. Da geht es nicht mehr um Ursächlichkeit. Aber eigentlich ist es ja schon richtig, danach zu fragen, muss man wegen dieses Kontakts fallen? Jetzt könnte vielleicht was passieren. Ah, aber er hat das kleine Netz anvisiert seit Elmar.
Ja, das war schwierig, war aber an sich richtig.
Ja, aber das erste Mal, dass hier Köln in ein gutes, hohes Pressing reinkommt. Aber Leipzig auch völlig wild gestaffelt. Also, naja. Vielleicht versuche ich das später en bloc nochmal zusammenzufassen. Ich weiß nicht, wie das sonst hier gerade für diejenigen ist, die das nur im Audio konsumieren. Der erste FC Union steht nach diesem Spieltag auf Rang 9 mit 25 Punkten. Eintracht Frankfurt wiederum auf Rang 8 mit 28 Punkten. Für Frankfurt beträgt der Rückstand auf Rang 7. Ich kenne schon viele Eintracht-Fans, die gucken nur noch auf Rang 7 und hoffen auf die 5-Jahres-Wertung. Der Rückstand auf Rang 7 sind 2 Punkte, der Rückstand auf Rang 6 sind schon 8 Punkte für Eintracht Frankfurt. Für die SGE geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, bevor man auswärts beim FC Bayern spielen wird. Kann man sich vorstellen, wie Albert Riera mit einem Auswärtssieg beim FC Bayern umgehen würde? Ruhig und zurückhaltend wahrscheinlich, oder? Der erste FC Union Berlin wird jetzt dann zum HSV fahren und dann begrüßt man seinerseits zu Hause Leverkusen. Und dann gab es noch ein Spiel eines neuen Trainers an diesem Spieltag, und zwar von Daniel Thun. Gerade noch konnten wir es in den Schwerpunkt zu Werder Bremen aufzeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig mitbekommen habt. Ich habe mit Daniel Koteos gesprochen. Wir beide haben uns in den Flugmodus mehr oder weniger verabschiedet für diese Sendung. Wir tauchen aus dem Flugmodus auf, nachdem die Aufzeichnung beendet ist. Und Daniel Thun ist neuer Trainer von Werder Bremen und er war dann zum Glück so nett, noch 2-3 extra Minuten mit mir aufzunehmen. Ganz interessant aber, die Reaktion von Werder-Fans ist dann, oh Mann, ich hätte gern noch mehr erfahren zu Daniel Thun. Wundere ich mich ehrlich gesagt immer. Ich finde, bevor ein Trainer nicht ein paar Spiele gespielt hat, kann man eigentlich nichts dazu sagen, was nicht irgendwie durch eine kurze Eigenrecherche oder in 1000, wir stellen jetzt den neuen Trainer vor, Artikeln auch dargestellt werden würde. Fand ich ganz interessant, aber kenne ich schon vom Rasenfunk. Also Daniel Thun tritt mit Werder Bremen beim SC Freiburg an. Das Spiel verläuft wie folgt. Schon in der 13. Minute gibt es eine erste Chance durch Justin Ginmar per Fallrückzieher. Die klärt allerdings Atubolu und wie sollte es anders sein? Im Gegenzug kann Jan-Niklas Beste sein erstes Tor für den SC Freiburg erzielen. Da stand auch Werder nicht gut, auch wenn es natürlich eine Restverteidigung war. Letztlich ist es eine Verlagerung, die das ermöglicht, dass Beste dann gegen Koulibaly nach innen ziehen kann und dann sehr schön dieses 1:0 erzielt. Danach hat auch der SC noch Chancen auf ein zweites Tor. Unmittelbar danach ist eigentlich die beste Phase des SC Freiburg. Aber auch Keke Topp kommt zu einer Möglichkeit, vergibt die allerdings. In der 51. Minute steigt Mansambi Oliver Dehmann auf die Wade. Er will zum Ball. Dennis Aitken, der erst gelb gegeben hat, wird von Katrin Rafalski an den Bildschirm zitiert und entscheidet um auf Rot. Kann man sicherlich drüber diskutieren, aber die Gesundheitsgefährdung soll ja im Vordergrund stehen. Demnach passt es zur Linie dieser Saison, dieser Platzverweis. Und damit haben wir jetzt für Werder nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim das zweite Spiel, in dem man lange in Überzahl spielt und eben die Herausforderung hat, ein Tor zu erzielen. Und Werder gelingt es ähnlich schlecht wie gegen Hoffenheim. Im Gegenteil, Yuito Suzuki macht sogar das 2:0 mit dem einzigen Angriff des SC in der zweiten Hälfte. Der wird zurückgepfiffen. Auch da kann man drüber diskutieren. Er zieht Felix Agu zieht ihn. Kann man abpfeifen, muss man nicht. Am Ende ist es nicht wichtig, denn das Spiel endet mit 1:0 für den SC Freiburg und damit geht eben die Premiere von Daniel Thun verloren. Ich weiß nicht, Christoph, was hast du von diesem Spiel gesehen? Was waren so deine Gedanken zu dieser Partie?
Hauptsächlich gesehen habe ich einen bockstarken Noah Atubolu. Mhm. Damit würde ich tatsächlich einsteigen. Also es ist für Daniel Thun wirklich keine einfache Aufgabe, erstmal auswärts in Freiburg ran zu müssen. Freiburg ist halt einfach eine stabile Truppe, gerade zu Hause. Mhm. Das hat man am Anfang auch gesehen. Aber Bremen hatte ja auch durchaus ihre Chancen, so übers Spiel hinweg, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Ja, insgesamt war der Sieg für Freiburg aber, denke ich, schon in Ordnung. Das Tor vom Beste war wirklich echt ein wunderschöner Schlenzer. Das war wie früher, sage ich mal, auch wenn es jetzt, glaube ich, sein erstes Tor für Freiburg war. Korrigiere mich.
Ja, das war das erste. Ja.
Und ansonsten wird einfach alles hinten relativ gut wegverteidigt. Die rote Karte finde ich schon durchaus berechtigt. Also er hält halt drüber. Ich glaube jetzt nicht, dass das Absicht war, aber so wie er ihn trifft, wie die Fußhaltung ist. Ja, genau. Also er hält halt drauf. Also ich finde, es ist rot schon wirklich in Ordnung. Das kann man geben. Das 2:0 hast du schon gesagt, dass das abgepfiffen wurde, ist jetzt nicht mehr spielentscheidend. Finde ich aber auch eigentlich okay. Es ziehen zwar beide, aber einer läuft halt rückwärts und fällt danach, der andere nicht. Finde das schon nochmal ein kleiner Unterschied. Aber insgesamt geht der Sieg für Freiburg, finde ich, schon in Ordnung, weil Bremen einfach ihre Chancen nicht nutzt. Also die schießen einfach viel zu wenig Tore und auch hier ist so, also hauptsächlich wegen Atubolu, aber muss man schon noch ein bisschen die Frage stellen, warum die Chancen denn einfach alle so vergeben werden. Weil die eine Sache ist natürlich ein hervorragender Torwart, die andere Sache ist schon, muss man halt vielleicht bessere Abschlüsse nehmen oder halt besser abschließen. Und da kommt von Bremen halt zu wenig.
Und braucht bessere Stürme.
Ja, es wird jetzt aber langsam schwierig. Ja, und jetzt stehen sie halt wirklich erschreckend schwach da in der Tabelle und langsam wird es da schon wirklich eng.
Ja, wobei, also das stimmt, aber das kann dann jetzt auch nicht überraschen, dass Werder absinkt. Natürlich, das ein oder andere Ergebnis da im Tabellenkeller kann einen vielleicht überraschen, aber dass es möglich war. Deswegen wurde ja dieser Trainerwechsel herbeigeführt. Aber die Frage ist halt wirklich, ich weiß nicht, Sven, ob du dazu eine harte Meinung hast, aber ob Justin Ginma oder Keke Topp, ob einer von den beiden das Format hat, in der ersten Liga ein Stürmer zu sein, der regelmäßig Tore erzielt.
Das kann ich nicht beurteilen. Da muss ich passen.
Also Justin Ginma hätte durchaus mal ein Tor schießen dürfen in dem Spiel. Ja, aber es ist halt, ja, im Moment läuft es halt wirklich gar nicht. Und irgendwie müssen sie es halt schaffen, dass da mal was reinfällt. Also ich weiß jetzt nicht, ob einer von beiden ein 14-Tore-Stürmer ist.
Nein,
aber es würde ja reichen, wenn sie halt mal regelmäßig einfach mal eine der besseren Chancen auch mal machen. Es muss ja nicht ein Stürmer sein, der hier Bremen alleine in der Liga hält. Es muss halt vielleicht einfach dann über die Qualität der herausgespielten Chancen kommen und dann wird ab und zu mal ein Bundesligaspieler dann auch mal einen machen. Also quasi über die breite Masse, sag ich mal, der Mannschaft.
Ja, also ich muss sagen, ich meine, ich habe natürlich viel davon auch im Schwerpunkt schon besprochen mit Daniel. Ich sehe hier nicht die ausreichende Qualität im Sturm, das werden sie jetzt aber auch nicht mehr gefixt bekommen. Ich fand, dass Keke Topp auch neben dem, dass er jetzt nicht gut war im Verwerten seiner wenigen Chancen, sondern er war auch einfach unglaublich unpräzise, hat sehr, sehr viele unnötige Fehlpässe gespielt, hat es auch nicht geschafft, den Ball abzuschirmen. Ist natürlich auch schwierig gegen Ginter und Rosenfelder, aber dennoch ist das auf jeden Fall was Werder fehlt. In Überzahl haben sie dann umgestellt auf Viererkette mit Agu auf links und Bangula davor. In Überzahl hatten sie auch viele Schüsse, 13:3 Schüsse, 86% Ballbesitz. Aber aus den 13 Schüssen haben sie 0,63 Expected Goals herausgespielt. Das ist nicht nichts. Es gab so 2-3 größere Chancen, da hat ja dann Atubolu auch gut pariert. Hast du ja schon angesprochen, Christoph. Aber insgesamt, das wird eine ganz, ganz, ganz lange Saison. Plus, ich finde, man hat noch sehr deutlich gesehen, warum Malatini so selten spielt. der hatte große Probleme. Und ehrlicherweise bin ich bei Werder, auch wenn das jetzt sehr weiches Argument ist, aber die Super Bowl-Sendung ist ja, wird ja auch dafür geliebt, dass ich mal ein bisschen offener spreche. Ehrlich gesagt, bei mir sind eigentlich so die Alarmglocken gehen fast noch eher an, wenn ich irgendwie Marco Friedl danach höre, wie der halt mal wieder seine komplette Mannschaft, von der er der Kapitän ist, runtermacht und sagt, ja, wir stehen da zurecht, da wo wir stehen. Und Marco Friedl ist wirklich nicht dadurch aufgefallen, dass er bisher der beste Werder-Spieler in dieser Saison wäre. Das ist dann verständlicher Frust der Fans, aber es bringt leider halt gar nichts, wenn die Fankurve in der Mannschaft die Meinung geigt. Also da habe ich jetzt schon oft genug mit Spielern drüber gesprochen. Wir haben es mit Sebastian Schuppern damals im Tribünengespräch besprochen, der ja bei dem, ihr habt 90 Minuten die Stadt zu verlassen, transparent auf dem Feld stand für Dynamo Dresden. Es bringt leider gar nichts. Eine verunsicherte Mannschaft wird noch verunsicherter und der Frust, der ist ja geteilt auf beiden Seiten. Also bei Werder, Daniel Thun macht sehr fröhliche Miene zur sehr verzweifelten Situation. Aber ich bin echt gespannt, was ich da noch tun kann, weil wenn die Torgefahr so komplett aus dem Mittelfeld kommt, mit Stay letztlich und Schmied, der noch gar nicht so viele Tore gemacht hat, aber der das rein theoretisch kann, da können sich die Gegner so gut drauf einstellen. Und ich finde, das hat halt Freiburg einfach gezeigt. Die waren halt sehr gut eingestellt auf Werder Bremen, sind dann wieder mal genauso hoch gesprungen, wie sie mussten. Und dann gewinnen die das halt locker mit 7 Schüssen am Ende. Natürlich, klar, lange Unterzahl, aber...
Aber könnte man ja auch die Frage stellen, ob Daniel Thun das Zeug für die erste Liga hat,
oder? Ja gut,
also,
ja,
wie war die Wahl jetzt... Weil niemand anderes da war, weil sie Horst Steffen entlassen haben und dann, oh, wen nehmen wir? Puh, ist jetzt nur Thun da?
Ja, ich finde, Thun hat eigentlich überall, wo er bisher gearbeitet hat, recht solide gearbeitet,
bisher
erfolgreich und hat halt durch ein paar unglückliche Spiele es quasi nicht geschafft, dann mal aufzusteigen, aber ist jetzt, weiß ich nicht, ob das wirklich an ihm lag. Und dann kommt sicherlich auch noch dazu, jetzt suchst du in der Winterpause als Werder Bremen einen neuen Trainer. Da ist es jetzt auch nicht so, dass dir jeder Top-Trainer die Tür einrennt, sage ich mal. Und dafür finde ich eigentlich Thun schon eine echt solide Verpflichtung. Also ich finde eigentlich, dass er es überall bisher ganz gut gemacht hat. Natürlich muss man jetzt mal schauen, wie es in der ersten Liga ist. Aber
mein gut,
das muss ja erstmal, ist mir klar, also, weiß ich, dass du es auch so siehst.
Aber,
eigentlich finde ich die Verpflichtung nicht schlecht. Also dem Thun jetzt da mal eine Möglichkeit zu geben.
Ach na ja, also ja, sehe ich auch so, ehrlicherweise. Ich wäre sehr gespannt gewesen auf Bo Svensson mit dem Kader, was der draus gemacht hätte. Aber halt auch, weil ich da gewisse Probleme gesehen hätte und die hat Bo Svensson ja ganz offensichtlich auch gesehen. Grundsätzlich ist es halt so, dass Clemens Fritz und die sportlich Verantwortlichen bei Werder Bremen, und dafür ist er eben das Gesicht, die müssten halt irgendwann mal eine strategische Entscheidung treffen, die auch das Spielerische betrifft. Man kann sagen, dass sie die vielleicht mit Markus Anfang und dann Ole Werner getroffen haben, wobei Ole Werner letztlich ein Opportunitätstransfer war. Der war halt auch gerade verfügbar. Da hatten sie ganz schönes Glück. Aber darüber hinaus sehe ich weder im Kader noch eben bei irgendwelchen Trainerentscheidungen irgendeinen Hinweis darauf, welchen Fußball Clemens Fritz gerne sehen wollen würde, den Werder Bremen spielt. Und man muss nicht immer die große Vision haben. Es ist auch schwierig, sich abzugrenzen, weil im Grunde 12 Bundesligisten dieselbe Vision haben, hinten kompakt stehen und vorne wollen wir schnell umschalten und torgefährlich sein. Ja, okay, herzlichen Dank. Gehen Sie bitte eine Kasse weiter, jeder nur ein Kreuz. Aber so eine grobe Identität wäre schon nicht schlecht, wenn du vor allem halt Kaderprobleme hast. Wenn du einen gut zusammengestellten Kader hast, der einfach klickt, dann brauchst du auch nicht die große Philosophie. Wenn der Kader aber so schief ist, wie er bei Werder Bremen ist, dann solltest du ihn ja anhand einer Strategie ausrichten und das fehlt mir halt einfach komplett. Du hast auch mit Bangula einen Spieler, also viel Geld in einen Spieler investiert, der auch kein klares Profil hat, außer guter Individualist, der vielleicht dann auch seine Nebenspieler besser macht. Das ist aber gar nicht so sein Hauptding, glaube ich, sondern das Gute ist schon, wenn du ihn in ein isoliertes 1 gegen 1 kriegst. Also, und dafür steht halt Daniel Thun auch, also diese Verpflichtung von Daniel Thun. Ist keine klare Richtung erkennbar, nicht erkennbar, wollen sie jetzt Ballbesitz, wollen sie Umschaltfußball, wollen sie pressen wie Sau, wollen sie abwartend spielen, wollen sie einfach sein wie Union, so ein ekliger Gegner, der pragmatisch seine Tore erzielt. Und das ist, glaube ich, das größer liegende Problem von Werder und das wird auch bleiben, wenn sie in der ersten Liga bleiben, genauso wie wenn sie absteigen.
Ja, sie haben halt den Fokus drauf gelegt auf, sie wollen irgendwie versuchen, weiter Erstligafußball in Bremen zu sehen, völlig egal wie. Und die Strategie kommt auf zwei.
Was auch legitim ist.
Und es ist absolut legitim, muss man auch sagen, aber das ist doch aktuell meiner Meinung nach die Strategie. Weil man hat ja auch vor der Saison jetzt Bremen nicht als super stark eingeschätzt. Ich denke, die meisten haben gesagt, es könnte wirklich Probleme geben. Ja. Und jetzt sind sie da angekommen, wo die meisten sie davor auch erwartet haben. Und jetzt geht's einfach für Clemens Fritz anscheinend offensichtlich hauptsächlich darum, dass Werder erstklassig bleibt. Und danach muss man weiterschauen, wie es weitergeht. Ist eine legitime Ansicht.
Ja, aber ist halt die Frage, ob das halt nachhaltiger ist, als wenn man sich überlegt, gibt es eine sportliche Identität, die gut auf die erste Liga passt?
Nachhaltiger wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber jetzt, wie gesagt, bist du in der Winterpause und jetzt versuchen sie es halt so.
Jetzt
aber
haben sie keine Chance mehr.
Aber ich gebe dir recht, man sieht da jetzt nicht eine stringente Linie. Frage ist, ob man das jetzt in der aktuellen Situation erwarten kann.
Nee, kann man nicht mehr, weil jetzt ist auch klar, dass man das nicht mehr von Clemens Fritz bekommen wird. Aber ich muss ehrlich gesagt schon sagen, also daher kommt jetzt auch so ein bisschen meine Kritik, weil die hätte ich ja auch schon im Werder-Schwerpunkt äußern können. Aber dass sich dann der Präsident Hess Grunewald hinstellt und einen solchen Vertrauensvorschuss oder ein Clemens Fritz so deutlich das Vertrauen ausspricht, das finde ich aus einer romantischen Sicht nett und das ist für Clemens Fritz auch nett. Aber ehrlicherweise stelle ich mir schon die Frage, ob eigentlich alle bei Werder Bremen den Schuss gehört haben. Ob die eigentlich mal links und rechts geguckt haben, was sonst so in der Liga passiert. Ich meine, schau dir mal an, der 1. FC Köln, den wir jetzt gerade gucken, der 0-1 gerade hinten liegt, wir werden später nochmal kurz drüber sprechen, der aber hier schon 2-3 Muster gezeigt hat, mit denen man ganz offensichtlich versucht, Leipzig beizukommen. Und der HSV, der im Vergleich zwischen 20. Spieltag und 1. Spieltag nicht mehr wiederzuerkennen ist. Also haben die denn mal geguckt, wie andere Vereine sich an die erste Liga angeglichen haben, wie die es geschafft haben, mit einer klugen Strategie sich zumindest zeitweise zu etablieren. Selbst du kannst dann auch absteigen, aber das ist schon die Frage, die ich mir stelle. Und ich habe den Eindruck, dass Werder in dem, was man ihnen ja auch oft vorwirft, die gucken sehr auf sich, die checken gerade nicht, dass die links und rechts überholt worden sind von Vereinen. Und vielleicht ist es auch nur nach außen hin Geschlossenheit und wir wollen jetzt Ruhe haben, wir wollen jetzt nicht über Clemens Fritz diskutieren, dass man dann da so deutlich das Vertrauen ausspricht. Das wäre auch per se richtig. Aber ich habe in der Vergangenheit noch nie was von Hess Grunewald gehört, was auch nur irgendwie ansatzweise so gewesen wäre, dass ich mir gedacht hatte, okay, der übt hier intern gerade Druck aus. Deswegen nehme ich ihm das ehrlich gesagt nicht ab, dass er das tut. Und das ist was, das wird weiter auf die Füße fallen. Es tut mir leid. Also es geht einfach nicht. Das sind einfach andere Vereine besser. So.
Das erinnert mich extrem an ein gewisses Footballteam, dessen Anhänger ich bin. Übrigens, je länger du geredest, das habe ich mir gedacht, das kenne ich doch irgendwoher.
Oh, ich will eigentlich gar nicht über Football
reden. Nee, will ich jetzt auch gar nicht, wir sind hier beim Fußball.
Ja, aber
mir kam nur die Parallele in den Sinn.
Müssen wir zu Freiburg noch mehr sagen? Ich finde irgendwie, also wir haben Otto Bulo schon gelobt, es ist so schwierig, weil man kann es natürlich über Rosenfelder und Ginter doch länger sprechen.
Ich fand, von Freiburg war es einfach ein Standardspiel, in dem sie das gemacht haben, was sie machen müssen, um die 3 Punkte daheim zu behalten. Aber es war auch nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Also die sind einfach eine grundsolide Mannschaft, das wie seit Jahren, stehen da, wo sie stehen. Vielleicht geht ein bisschen was nach oben, vielleicht geht nicht ein bisschen was nach oben. Und im Grunde läuft es halt einfach. Und die, sag ich mal, auf dem Papier schwächeren Mannschaften zu Hause, da gewinnen sie dann halt auch. Wie souverän ist jetzt die nächste Frage. Aber also ich glaube, von dem Spiel bleibt jetzt nicht viel mehr im Gedächtnis, außer die 3 Punkte.
Aber da muss ich nochmal die Frage einwerfen. Das hätte ja nach dem Abgang von Streich auch schief gehen können. Mit der Verpflichtung des neuen Trainers. Ist es aber nicht. Kann es jetzt, wenn wir dann jetzt wieder auf Werder blicken, zurück sozusagen, kann das dann einfach sein, weil ja Schuster ist ja, glaube ich, von Freiburg, gell?
Ja.
Entschuldige, ich muss da halt ab und zu mal nachfragen. weil er quasi auch aus Freiburg kommt, wie Streich vorher aus Freiburg gekommen ist, dass man quasi diese DNA, diese Identität quasi eben mitgenommen hat, dass das dann eben auch etwas ist, was Werder dann in dem Sinn vielleicht fehlt. So, weil wie gesagt, Schuster hätte auch scheitern können, aber es funktioniert ja offensichtlich in Freiburg, was mich halt über inzwischen ja Jahrzehnte hinweg schon eigentlich verblüfft. Plus, dass sie inzwischen in der Lage sind, viel Geld für Spieler auszugeben, aber gleichzeitig eben auch Spieler für viel Geld abgeben können.
Ja, Freiburg hat es halt geschafft, mit ihrer Strategie irgendwann mal auch in ruhige Fahrwasser zu kommen und hat ja Schuster gefühlt schon länger aufgebaut als Nachfolger. der dann das Ganze übernommen hat. Und natürlich hätte es schief gehen können, aber sie haben halt ihr Konzept einfach wirklich weitergefahren. Und Bremen ist halt gefühlt noch in der kompletten Findungsphase, wo sie denn so genau hinwollen.
Ich dachte, du sagst, es ist Rehagelzeit.
Ja, das wäre ja immerhin eine Strategie. Ja,
ich wollte gerade sagen. Ja, also.
Kontrollierte Offensive, ja, passt. Dreierkette mit Libero war es ganz am Anfang. Aber gut, ja, also der SC Freiburg ist sicherlich froh, hier mit einem Dreier davongekommen zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist jetzt Beste ja wirklich angekommen beim SC. Mal sehen, man liegt jetzt erstmal auf Rang 7 weiter mit eben 30 Punkten. 6 Punkte Rückstand sind es auf Rang 6 aktuell. Für Freiburg geht es jetzt dann in 2 Auswärtsspiele, einmal im DFB-Pokal. Wer weiß auswendig, bei wem ist der SC Freiburg jetzt im DFB-Pokal-Viertelfinale spielt? Tja, hat euch der Hype wohl nicht erreicht. Hertha BSC, auswärts. Okay. Und dann geht's nach Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Spiele für den SC Freiburg. Für Werder Bremen wiederum wartet jetzt dann das Heimspiel gegen den FC Bayern. Wichtiger werden aber danach auswärts bei St. Pauli und zu Hause gegen Heidenheim. Werder ist jetzt auf Rang 16 gerutscht mit 19 Punkten, 2 Punkte Vorsprung. Hat man eben genau auf jenes St. Pauli. Über St. Pauli sprechen wir aber noch nicht, sondern erst wollen wir über Mainz 05 reden. Das trat an zu Hause gegen den FC Augsburg und den großen Aufreger, den gab es schon ganz früh, nämlich in der 5. Minute. Mit einem Fehlpass verursacht Finn Dahmen einen Einwurf, den Da Costa dann auch lange nach innen bringt, weil Da Costa diese langen Einwürfe macht, ist auch Stefan Bell im gegnerischen Strafraum. Und der wird dann, oder eben nicht, von Rex Bitschei getroffen. Und geht zu Fall. Patrick Ittrich ist sich sofort mit sich selbst einig, dass er hier auf Strafstoß entscheidet. Er hat auch einen, ich zitiere, Knall gehört. Allerdings gibt Elvis Rex Bitschei nach dem Spiel auch zu, er hätte wohl tatsächlich Stefan Bell gestreift. Ob das ausreicht für dieses Fallen, darüber werden wir sicherlich gleich sprechen. Der Video Assistant Referee Johann Pfeiffer greift nicht ein und deswegen bleibt dieser Treffer stehen. Denn Nadim Amiri tritt an und der verwandelt seine Strafstöße. Das tut er jetzt in der dann schon 8. Minute und auch in der 78. Minute. Da geht Amiri an Kade vorbei und wird von dem, einfach weil er komplett falsch steht, geschubst. Das ist ein klarer Strafstoß, den verwandelt dann Amiri auch. Und so gewinnt eben Mainz 05 mit 2:0, hat zum zweiten Mal innerhalb von 2 Spieltagen einen zumindest zweifelhaften Strafstoß für sich bekommen. Zum ersten Treffer und sammelt damit eben auch seine Punkte 4, 5, 6 jetzt innerhalb der letzten beiden Spieltage und springt damit auf Rang 14. Und das alles hat natürlich für viel, viel Frust auf Augsburger Seite gesorgt. Sven, du hast das Spiel in der Konferenz gesehen, hast du mir vorhin erzählt. Das heißt, so arg viel von dem Spiel wirst du wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil so ereignisreich war es ja nicht, oder? Ja,
das ist richtig, aber war es nicht so, dass bei dem Elfmeter es eigentlich 3 Minuten gedauert hat?
Genau, und 5. Minute war die Entscheidung, also und dann wurde noch 3 Minuten gecheckt.
Genau, so war es doch, weil du gesagt hast, es wäre keiner gewesen. Deswegen war es gerade etwas.
Er hat den nicht rausgeschickt.
Nee, er hat den nicht rausgeschickt. Achso, der BLA hat überprüft. 3 Minuten lang haben sie gesucht. Können wir Bilder finden, die das bestätigen, was Patrick Ittrich hier gepfiffen hat? Und offenbar haben sie das. Also
für mich war der Kontakt das nicht dafür ausreichend, dass man da so hinfällt. Sorry.
Wenn es einen Kontakt gab.
Na gut, wenn Rex Bischei selber sagt, er hat ihn gestreift. Ich glaube, im aktuellen Sportstudio hat er das, wurde das.
Hat er gesagt, ja.
Aber ein Streifen und dann so fallen.
Nein, da musst
du
nicht so wegnehmen, das ist einfach.
Also ich habe auch im Forum gelesen, dass es halt anscheinend nur keine Kameraperspektive gab, die diesen Kontakt zeigt. Und wenn Ittrich den Knall auch hört, muss es ja was gegeben haben und dann bleibt es halt stehen. Aber da sage ich ganz klar, also es tut mir leid, da war nichts zu erkennen. Das ist auf keinen Fall ursächlich fürs Fallen. Und das ist einfach kein Elfmeter und der muss zurückgenommen werden. Punkt. Also ich kann nicht verstehen, dass diese Entscheidung stehen bleibt.
Der würde mich dann tatsächlich auch mal interessieren, jetzt bin ich ja kein Schiedsrichter und stehe ja nicht auf dem Platz, aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie weit ich in einem Stadion, in dem 40.000 Zuschauer sind, auf dem Platz einen Knall höre, wenn ich nicht vielleicht wirklich unmittelbar daneben stehe.
Aber Ittrich stand relativ nah dran und hat gesagt, dass auch die anderen Spieler im Strafraum das wohl gehört hätten. Ah, okay. Also das kann ich mir jetzt schon vorstellen, weil es ist ja nicht durchgehend immer nur laut, aber trotzdem, das war einfach nicht ursächlich fürs Fallen, also den muss man zurücknehmen. Das ist eine klare Fehlentscheidung, es tut mir leid.
Also, ich kann verstehen, dass, weil die Eingriffsschwelle soll ja extrem hoch sein für den VAR, ich kann verstehen, ist nicht meine persönliche Meinung, aber dass man dann sagt, wir sehen hier ein minimales Streifen. Ich habe es nicht gesehen, aber gehen wir einfach davon aus, Johann Pfeiffer hat das gesehen, weil ansonsten muss er Patrick Ittrich herausschicken, dass man dann Ittrich nicht nochmal rausschickt, dass die in, dass das quasi das nicht nochmal überprüft wird, weil eben die Angriffsschwelle so hoch sein soll. Ich kann aber absolut nicht verstehen, wie man da auf Strafstoß entscheidet. Also wirklich 0,0, weil das ist eine so wichtige Entscheidung, da musst du dir A, komplett sicher sein und B, wir reden immer darüber, dass wir nicht wollen, dass Spieler sich hinschmeißen. Eigentlich war das auch mal die Hoffnung, dass es besser werden würde durch den Videobeweis. Und genau so etwas wird jetzt hiermit auch noch belohnt. Es ist absolut albern von Stefan Bell, der ansonsten ja ein fairer und netter Spieler ist. Aber es ist absolut lächerlich, hier mit beiden Beinen wegzuknicken, wenn er links gestreift wird. Es ist einfach, es tut mir leid, das ist einfach, das ist unsportlich. So, das muss man auch so benennen. Und dann ist es schade, dass das Schiedsrichterteam sich aus welchen Gründen auch immer auf dieses Spiel einlässt und es sowohl auf dem Feld als auch dann meiner Meinung nach an den Bildschirmen falsch bewertet. Und ich würde da Manuel Baum zustimmen, der in der Pressekonferenz danach sehr lange dazu gesprochen hat und der gesagt hat, er will eigentlich auch nicht, dass dieses Verhalten jetzt so wird, sondern er müsste eigentlich zu seinen Spielern gehen, müsste sagen, ihr müsst euch in Zukunft auch fallen lassen. Sie suchen dann schon einen Kontakt in den Bildern. Und es gab sogar in diesem Spiel, gab es noch eine Szene, Ribeiro in der 71. Minute, wenn der fällt, ich glaube Paul Nebel macht da so einen Ausfallschritt zu ihm, wenn der da fällt oder was Dominik Kohr, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dann gibt's auch Strafstoß. Also nach der Maßgabe gibt's dann da auch Strafstoß. Und ich will aber nicht, dass die sofort beim ersten Kontakt fallen.
Das hat mich an die Ligatur erinnert von letzter Woche, wo über Real Madrid gesprochen wurde bei euch. Wo das auch kam, dass eigentlich nur gesucht wird, irgendwo wie einen Kontakt zu bekommen im Strafraum, damit man einen Elfmeter bekommt.
Stimmt.
Und im Grunde ist es ja genauso, es kann schon sein, dass es irgendwo eventuell einen Kontakt gab. Aber das ist kein Foul.
Ja.
Es gibt halt einfach Zweikämpfe im Fußball und das ist auch in Ordnung, aber nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Und das ist es genau, wie du sagst, du förderst damit nur diese Fallsucht. Und das ist doch Mist.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also ich glaube auch, dass dieser Strafstoß eine Rolle gespielt hat, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil für Mainz war es natürlich einfacher danach zu spielen und sie haben ehrlich gesagt nicht so doll gespielt, erste Hälfte 3 Schüsse. Das fand ich schon arg wenig. Aber auf der anderen Seite hatte ja Augsburg auch noch 85 Minuten das auszugleichen und
ja, ich möchte komplett trennen aus es ist kein Strafstoß zu Augsburg verliert nur deswegen, weil das ist Quatsch, weil die haben, wie du richtig sagst, danach 85 Minuten Zeit, um auch noch ein Tor zu machen und da kam viel zu wenig.
Ja.
Festzuhalten bleibt trotzdem, es war kein Strafstoß.
Also am Ende bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.
Ja. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. So ziemlich alles, was ich aus Latein noch weiß.
Nicht schlecht.
Ja. Sven, okay, Sven guckt uns an, ja, was ist mit euch los?
Sven könnte jetzt höchstens irgendwelche Mitteltexte hier zitieren. Ja, aber das bringt uns ja quasi zu der Frage, also wie jetzt quasi dann abgesehen von diesem ganzen Strafstoß, das Sportliche, was man von diesen beiden Teams gesehen hat, zu bewerten ist. Und ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, dass beide gute Ansätze gezeigt haben. Ich finde aber, dass beide es war jetzt kein gutes Fußballspiel.
Aber ich würde da schon auch noch in Relation setzen, wo die Vereine halt herkommen. Mainz mit dieser furchtbaren Hinrunde, die es jetzt wirklich gut geschafft haben, sich da rauszuwühlen, bei denen geht es im Moment einfach nur darum, weiter diesen Trend zu bestätigen, irgendwie ihre Punkte zu holen.
Weiter Strafstöße zu kriegen, die keine sind, ja.
Auch, richtig, genau. Aber im Grunde, die haben sich da richtig gut rausgewurschtelt aus dieser Situation, aus so einer schlechten Situation, wie es davor nur ein Team, soweit ich weiß, geschafft habe, Mainz 05. Und von dem her, die nehmen das 2-0 mit, alles okay, von denen erwarte ich jetzt nicht, dass die spielerisch irgendwie weltbewegende neue Konzepte an die aufs Feld zaubern.
Zumal ja auch Urs Fischer der Trainer ist.
Naja, aber sie bringen gerade das, was sie wirklich müssen, um jetzt da unten rauszukommen.
Aber tun sie das wirklich, wenn sie nur 3 Schüsse in der ersten Hälfte haben? Leipzig gebe ich dir. Leipzig, finde ich, war zweite Hälfte sehr gut. Hier kann man auch drüber sprechen, zweite Hälfte besser als die erste Hälfte. Sie hatten noch weitere Chancen. Es gibt so einzelne Momente, die heißen Silas und die heißen Becker. Sie haben jetzt quasi, also Urs Fischer hat danach gesagt, er kann jetzt Geschwindigkeit für Geschwindigkeit bringen, dadurch, dass Becker da ist. Und das hilft ihnen definitiv auch bei dem Ansatz, den sie haben. Aber insgesamt finde ich, ist das einfach, also eigentlich ist das doch immer noch nicht viel, was Mainz zeigt. Sie haben doch nur Ergebnisse jetzt.
Ja, aber manchmal passt sich ja die Leistung den Ergebnissen an. Vielleicht diesmal auch im Positiven und nicht nur im Negativen.
Ja, das kann schon sein. Ja.
Also nein, du hast völlig recht. Aber im Moment ist es, Also man weiß ja auch, dass gegen Augsburg ein 1-0 auch mal reichen kann.
Ja, so gut, klar, aber das liegt ja auch an Augsburg.
Und dann ist auch die Sache, ja natürlich, aber auch Mainz, wenn man sagt, Augsburg hat noch 85 Minuten Zeit, naja, Mainz führt halt nach 5 Minuten 1-0 und sagt halt, ja jetzt, dann mach doch mal. Also,
ja.
Verstehst du, das beeinflusst ja das Spiel auf Mainzer Seite durchaus auch.
Ja, ich bin nur ehrlich gesagt wirklich, also.
Aber schon auch komisch, ne? Also Mainz hat ja unentschieden in München gespielt bei den Bayern.
Ja.
Und Augsburg hat die Bayern geschlagen. Und die beiden Teams haben das gegeneinander gespielt. Und wie du schon gesagt hast, spielerisch hat man da jetzt nicht allzu viel gesehen oder große Erkenntnisse daraus gewinnen können. Und ich, der die Spiele sonst nicht verfolgt, sitzt dann da so, oh, okay, sei krass. Also Augsburg hat 2-0 gegen die Bayern gewonnen, Mainz holt, ja, macht schießt 2 Tore.
Das waren ja beides Freak-Spiele. Das war, also, das ist, deswegen richtig, musst du eigentlich irgendwie so rausstreichen. Und du kannst bei Mainz 05, du kannst natürlich positive Dinge sehen. Nadim Amiri hat ja auch jenseits von seinem Strafstoß ein gutes Spiel gemacht. Ja. Das Spiel hat sich verändert dadurch, dass Philipp Tietz jetzt auf dem Spielfeld steht. Und das hast du auch gegen Augsburg schon gesehen, dass der so manchen Ball festmachen kann. Und Silas, der hatte wirklich gute Dribblings an die Grundlinie, nur seine Hereingaben von da waren halt noch schlecht. Aber das kann ja auch besser werden, wenn zum Beispiel auch ein Lee wieder ein bisschen besser spielt. Der hat mir in dem Spiel nicht so wirklich gefallen. Und Batz hat zwar so zwei Wackler drin gehabt, aber er war auch zweimal derjenige, der quasi verhindert hat, dass Augsburg trifft. Das heißt, das alles sind quasi auch positive Dinge, die du sehen kannst. Und die Mainzer, denen ist ja völlig egal, wie die ihre Punkte holen. Das ist ja auch fair. Ich finde nur, als neutraler Berichterstatter würde ich das Zwischenfazit machen. Die Neuverpflichtungen, die helfen Mainz 05, aber dass die jetzt 6 Punkte aus diesen 2 Spielen gemacht haben, ist einfach absoluter Zufall, meiner Meinung nach. Holen sie im Leben nicht, holen die 6 Punkte aus diesen 2 Spielen, wenn wir diese Spiele nochmal 10-mal spielen lassen. Das war halt einfach Glück und das ist ja okay.
Aber sind das nicht klassische Urs Fischer-Ergebnisse?
Ja, das ist mir so ein bisschen zu einfach, das so auf jetzt so Urs Fischer Union jetzt irgendwie so mit Mainz 05 dahin so runter, weiß ich nicht. Also ja, kann sein, aber dann geben wir uns nochmal 10 weitere Spieltage an den.
Aber irgendwas muss er ja haben, der Urs.
Naja, er bringt halt eine Ruhe rein und er will halt einfach Zielspieler, auf denen lang geholzt wird, der den Ball festmacht oder direkt in die Tiefe spielen. Also wenn sie quasi auf den Mann spielen, dann sollen sie auf Tietz spielen. Wenn sie in den Raum spielen, dann sollen sie auf Silas spielen. Und das hat er ihnen jetzt gebracht, aber das ist ja auch kein Urs Fischer Fußball. So spielen ja 1000 Mannschaften. Also deswegen bin ich noch nicht bereit, da irgendwie Urs Fischer Credit zu geben, auch wenn ich ihm natürlich persönlich alles Gute wünsche, weil er ein sehr angenehmer Zeitgenosse zu sein scheint. Aber dasselbe könntest du ja über Manuel Baum auch sagen, ist ja auch kein unsympathischer Trainer. Und bei Augsburg ist es aber halt ganz genauso. Also die haben manche Dinge einfach sehr schlecht gemacht. Also Finn Dahmen darf zum Beispiel diesen Einwurf nicht verursachen. Ist nicht, kannst du danach noch 13 Mal verteidigen. Deswegen ist es schon gerechter, jetzt nicht drüber zu sprechen, dass deswegen der Strafstoß fällt. Einfach ein totaler Quatschpass. Und die hat er manchmal einfach noch drin, dass man nicht weiß, was hat er da gesehen jetzt. Weil er ihn einfach nicht langschlagen will. Dabei können sie das ja ruhig auch machen. Dann haben sie es hin und wieder mal geschafft, Masengo und Claude Maurice in den linken Halbraum zu bringen. Claude Maurice war auch derjenige, der mal wieder die größten Chancen hatten. Das ist aber auch sehr ausrechenbar. Ribeiro, muss ich sagen, hat mir, also der hatte zwar einzelne Aktionen, aber hat mir nicht so wahnsinnig gefallen. Das Beste noch war eigentlich Anton Kade als hängende Spitze. Ich finde ihn als Spitze selber überhaupt nicht gut. Verstehe auch nicht, warum er da schon mehrere Spiele gemacht hat. Hängende Spitze, das kann sein. Der spielt sehr schöne vertikale Pässe, aber den zweiten Strafstoß verursacht hat, weil er halt einfach nicht, der einfach völlig falsch zu Amiri. Aber deswegen ist quasi Augsburg für mich genauso ein Team, dass sie so, also das war wirklich für mich Männer-Bundesliga. Das ist das, was die Tage manchmal so lang macht, wenn ich am Wochenende Spiele Bundesliga gucke. Sind solche Spiele.
Hattest du nicht mal von dieser Augsburg-Linie gesprochen? Alles, was drüber ist, alles, was drunter ist?
Ja, aber aktuell ist die Augsburg-Linie ganz schön, also ziemlich nah immer noch an der Wasseroberfläche. Die sind gerade nicht so gut. Also Augsburg ist ja auch ein Broken.
Was ist dann die neue Augsburg-Linie? Wolfsburg?
Nein, Wolfsburg. Wolfsburg ist quasi da, wo man jetzt diese Phantomqualle gefunden hat. Wobei, hat mich ja gewundert, dass die nur 250 Meter unter Wasser war. Man denkt so, ja gut, wir haben jetzt mal wieder in der Tiefsee was entdeckt, aber dann waren es nur 250 Meter unter Meeresspiegel. Nee, ich wüsste gerade gar nicht, was die neue Augsburg-Linie ist. vielleicht Union tatsächlich. Aber ich kann es euch nicht sagen. Das ist alles so ein grauer Brei im Tabellenmittelfeld. Naja, so, jetzt habe ich alle Fanlage gegen mich aufgebracht. Habt ihr wieder gut geschafft. Haben wir noch was zu dem Spiel? Nee, oder?
Nee, reicht.
Gut, also Mainz jetzt 21 Punkte, 2 Punkte Vorsprung. Auf Rang 14 ist man gesprungen, wird jetzt dann spielen beim BVB und dann zu Hause gegen den HSV. Für den FC Augsburg wiederum, der mit 22 Punkten auf Rang 13 einen Punkt vor Mainz 05 liegt, geht es jetzt dann ins wichtige Heimspiel zu Hause gegen Heidenheim und dann zum VfL Wolfsburg. Und Heidenheim ist das Stichwort. Ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bleiben im Tabellenkeller, denn wir wollen jetzt über das Spiel zwischen dem FCH und dem HSV sprechen. Da hat Heidenheim in der ersten Hälfte kleinere Chancen. Das erste Tor fällt allerdings unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, muss man sagen. Vieira spielt stark auf den Neuzugang Otele beim HSV. Der steckt den Ball auf Königsdörfer, der links im Strafraum an Busch vorbeizieht und mit einem tollen Schuss zum 1:0 trifft. Es ist Fabio Vera, der mit seinem Pass diesen kompletten Angriff öffnet. In der zweiten Hälfte hat Heidenheim eine Reihe von Chancen. Die werden allerdings allesamt vergeben. Liegt oft auch an Daniel Heuer-Fernandes, der vor allem nach Ecken sehr, sehr gut pariert. Und in der 78. Minute ist es dann soweit. Vieira ist nach einem tiefen Pass durch und geht an die Grundlinie. Sein scharfer Pass landet bei Ryan Philipp, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss. Vorher hatte Gimbe einen zu gefährlichen Pass auf Dorsch gespielt und der den Ball verloren. Das heißt, es war quasi ein hoher Ballgewinn, der dieses Tor ermöglicht. In der 82. Minute fällt noch der vermeintliche Anschlusstreffer. Der wäre definitiv nicht unverdient gewesen für Heidenheim, aber der zählt nicht wegen einer knappen Abseitsstellung. Da man ganz lange denkt, dass dieses Tor wegen eines möglichen Foulspiels nicht gegeben wird, ist die Aufregung groß. Am Ende ist es abseits. Kann man auch noch drüber diskutieren, wo da die T-Shirt-Linie beginnt. Aber echt, auf die Diskussion habe ich wirklich echt wenig Lust. Noch weniger als auf ein Relauf live von Mainz gegen Augsburg. Dieses Spiel wiederum, das würde ich mir im Relauf nochmal angucken. Denn ich finde, da war viel, viel Gutes drin eigentlich von beiden Teams. Jetzt nicht von beiden Defensiven unbedingt, aber beide hatten ja viele Chancen. 34 Schüsse sind es am Ende. Ich weiß nicht, Christoph, was hast du von der Partie gesehen und welchen Eindruck haben beide Teams auf dich hinterlassen?
Heidenheim hat wirklich mutig angefangen, hatten einige Chancen, hätten durchaus 1:0 in Führung gehen können. Und dann hat es ein bisschen nachgelassen. Hamburg ist dann viel besser ins Spiel gekommen, hat dann einfach das 1:0 gemacht und ist danach eigentlich schon auch ganz gut gemacht. Auch da natürlich, hast du schon gesagt, Abwehrleistungen auf beiden Seiten kann man jetzt so ein bisschen hinterfragen. Torhüter dafür gut, also gerade Heuer-Fernandes natürlich. Und insgesamt hat man einfach das Gefühl tatsächlich, dass Hamburg inzwischen die stabilere Mannschaft da irgendwie ist und hat es dann halt doch gezogen. Auswärts, was jetzt für Hamburg dieses Jahr nicht gerade normal ist, sage ich mal. Die sind ja heim zu Hause sehr stark. Auswärts war jetzt noch nicht so viel zu holen, für die natürlich jetzt extrem wichtig. Ja, und für Heidenheim war das war eine extrem bittere Niederlage und im Endeffekt treten die jetzt langsam die Abschiedstournee an, wenn sie jetzt zu Hause gegen Hamburg da verlieren. Es war wirklich gerade nach vorne am Anfang mutig, aber insgesamt dann halt einfach doch zu wenig, um das Spiel zu gewinnen. Ja, über das 2-1 kann man wirklich diskutieren. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ich weiß nicht genau, wo setzt man jetzt die Linie da an, wenn einmal die Linie durch den Ärmel durchgeht quasi, aber du hast ja schon gesagt, du willst nicht drüber diskutieren, also nee, lass mal's. Aber schwierig. Ja, und Hamburg hat sich, wie du sagst, sie sehen ganz anders aus als am ersten Spieltag. Die haben sich wieder gut in der ersten Liga etabliert. Für die super wichtige 3 Punkte. Mhm. Und also die können komplett zufrieden nach Hause fahren. Und bei Heidenheim, sie sind halt im Endeffekt da angekommen, was man auch über die Jahre erwartet hat. Die haben ja sowieso sehr, sehr viel rausgeholt aus dem, was sie haben. Und jetzt dieses Jahr wird's halt nicht mehr reichen. Und dann müssen sie halt wieder in die zweite Liga runtergehen, was aber jetzt, denke ich, für den Verein an sich auch kein Beinbruch ist.
Ja, für mich wird jetzt die Zeit eng, noch ein Erstligaspiel mal in Heidenheim zu verfolgen.
Für mich auch, ja.
Ehrlich gesagt, das muss ich irgendwie eigentlich fast noch unterkriegen, aber ich wüsste nicht wie. Sven, magst du was ergänzen?
Ich muss da ehrlich gesagt gar nicht so viel ergänzen, weil der Christoph eigentlich aus meiner Sicht alles gesagt hat, zum Beispiel, was zu sagen gab. Also ich habe jetzt auch den HSV das erste Mal gesehen und auch Heidenheim. Ich fand beide fast richtig gut und bin echt überrascht.
Ich finde es so witzig, dass du die alle zum ersten Mal diese Saison gesehen hast. Das ist so weit weg von meiner Welt. Sven.
Diese Saison. Max, ich habe das erste Mal seit 10 Jahren wieder Männerfußball geschaut. In der Masse.
Ja, fantastisch. Danke.
Aber ich bin halt positiv überrascht über den HSV, wie er sich gemacht hat, weil nach all den Jahren, den vergebenen Anläufen in die erste Liga wieder zurückzukehren, dann halt auch noch mit dem Trainer, der halt auch kein großer Name ist und du vorher gedacht hast, boah, ob das dann so reicht halt auch für die erste Liga. Finde, sie haben vermutlich auch ein paar kluge Transfers getan. Ich glaube, wie heißt er? Vuskovic?
Ja.
Zum Beispiel, genau.
Der Bruder vom anderen Vuskovic, ja.
ich meine, ja, vielleicht ist es ein glückliches Händchen, who knows, ja, aber dass sie diese Transfers tätigen und dass sie dem HSV auch weiterhelfen und weiterhelfen auch im Sinne davon, dass sie eben nicht von dem Spiel, was ich jetzt gesehen habe, also eben nicht à la Union, à la Mainz, unter Urs Fischer eher defensiv spielen, sondern schon, dass sie halt auch versuchen, offensiv zu spielen. Und ich meine, von Heidenheim war das ja offensichtlich in den letzten Jahren auch immer der Ansatz gewesen, zumindest offensiv oder zumindest attraktiven Fußball zu spielen und sich eben nicht nur hinten reinzustellen. Und insofern auch absolut Kudos und Credits an Heidenheim. Und was du gesagt hast, Christoph, ich glaube, für Heidenheim ist das tatsächlich kein Beinbruch, wenn die runtergehen. Ja, die haben ja letztes Jahr, glaube ich, sogar Conference League gespielt. War es letztes Jahr?
Ja. Das, Jahr davor? Mhm.
Das war wahrscheinlich auch mehr, als die Ach, sich vielleicht vor 10 Jahren mehr.
Die haben gegen Chelsea gespielt. Also das ist ja.
Als sie vor 10 Jahren erträumt hatten. Das heißt, wenn sie dann wieder runtergehen, dann sagen die sich halt dann auch, ja, okay, nichts passiert. Der Trainer ist ja auch schon, wie lang?
Immer.
16 Jahre.
Da, genau, also quasi SC Freiburg 2, wenn man so möchte, oder eine Kopie davon. Ich glaube auch nicht, dass sie den Trainer da entlassen werden. Nee, im Gegenteil. Die werden sagen, okay, wir gehen runter, wir bauen neu auf, wir fangen neu an. Weil, wie gesagt, für uns ist es kein großer Beinbruch. Und ich denke zum Beispiel auch, Elversberg ist ja, also Elversberg ist für mich fast so eine Kopie von mit Heidenheim, wenn man so also beides relativ kleine Standorte sind, die aber über Jahre hinweg eigentlich eine fantastische Arbeit gemacht haben. Und Heidenheim hat ja auch ein paar Anläufe gebraucht, bis sie in die erste Liga aufgestiegen sind. Elversberg ist jetzt auch im zweiten und dritten Anlauf, vielleicht klappt es dann ja jetzt dann auch. Also ja, für mich ist das so Geschwister Heidenheim, Elversberg irgendwie. Aber auf jeden Fall Kudos an den HSV und an Heidenheim dafür, wie sie in der Liga auftreten. Und für den HSV freut es mich auf jeden Fall, dass es so gut läuft mit dem Trainer, der, finde ich, auch sehr sympathisch ist.
Mich freut es jetzt auch mal für Königsdörfer, dass er jetzt wirklich mal ein wichtiges Tor wieder geschossen hat, weil er hatte ja schon dieses Jahr so seine Probleme, obwohl er in der zweiten Liga wirklich ein wichtiger Spieler war für Hamburg. Und eigentlich, man hatte immer so das Gefühl, dass er jetzt irgendwie in der ersten Liga nicht so richtig ganz noch da reinpasst. Habt ihr auch, glaube ich, manchmal thematisiert. Und es war jetzt schon aber wirklich cool, dass er dann da spielt und auch das 1-0 schießt.
Ja. Also, ich würde da nur noch ergänzen, dass ich glaube, aus Heidenheimer Sicht halt, also, das läuft jetzt alles auf den Abstieg hin. Nicht, dass es schon entschieden wäre, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und was einfach so bitter ist aus Heidenheimer Sicht, ist, dass es so unnötig erscheint. Weil Heidenheim ganz oft in dieser Saison in Spielen eine gute Hälfte hatte und eine schlechte Hälfte. Meistens war die zweite die bessere. Hier ja ehrlicherweise auch, wobei die erste nicht schlecht war. Und weil eben einfach klares Problem ist, wer die Tore schießt. Also sollten jetzt nur mal hypothetisch Werder und Heidenheim absteigen, dann werden wir auf jeden Fall sagen, ja gut, ihr habt halt einfach beide keine Spieler, die in der Chancenverwertung eine besondere Qualität haben. Und das muss man leider in diesem Spiel auch wieder sagen. Das Spiel geht eigentlich perfekt los mit irgendwie langem Ball auf Pieringer, der verlängert auf Dorsch in der 5. Minute. Das ist eigentlich so ein prototypischer Angriff. Aber die Tore fallen halt einfach nicht auf Heidenheimer Seite. Und ansonsten ist aber vieles eigentlich gut. Also sie haben halt bei den Gegentreffern oft so gruppentaktische Probleme. Hier fallen sie alle tief, sind eigentlich in Überzahl gegen den HSV und fallen dann aber zu tief. Und ehrlich gesagt, das 2:0, wie dieser Pass da durchkommt, also da macht halt Manu Busch einmal die falsche Bewegung, aber weiß jetzt auch nicht, das, aber eigentlich hat Heidenheim schon viele gute Anlagen und auch in diesem Spiel waren viele Dinge echt okay. Und was ich aber auf HSV-Seite interessant fand, weil das nämlich auch was über Heidenheim aussagt, war, dass der HSV meiner Meinung nach schon leicht verändert gespielt hat zu den bisherigen Spielen, weil sie deutlich zentrumsfokussierter waren. Bisher war es so, dass der HSV schon häufig über Halbräume und dann den Flügel angegriffen hat. In dem Spiel habe ich in vielen Momenten so erlebt, dass ich das Gefühl hatte, Othele und Königsdorfer waren fast so eine Doppelspitze und Vieira dahinter als so ein freier Zehner. Und sie haben wirklich auch versucht, einfach die Innenverteidiger von Heidenheim vor Aufgaben zu stellen. Und ich glaube, dass das eine gute Herangehensweise ist, weil leider die Innenverteidiger von Heidenheim die gesamte Saison über immer wieder Fehler machen. Und das betrifft alle. Also da ist zwar Gimber immer noch der stabilste, aber auch Gimber hat seinen Schnitzer mit drin. Meinka sowieso. Und in dem Fall, gut, Busch, der hatte auch so eine Doppelrolle zu erfüllen, weil Traoré ja oft vorne weg ist. Der war ja fast Außenverteidiger, war er ja dann später nach der Umstellung auch. Aber das fand ich eben interessant, weil das sagt über beide Teams was aus. Bei Heidenheim sagt es was drüber aus. Sie machen einfach in der letzten Kette in jedem Spiel Fehler. Das heißt, es lohnt sich für Teams, das einfach direkt zu attackieren. Und aus HSV-Sicht sagt es aus, sie sind in der Lage eben, sowas dann noch umzusetzen. Und das ist das, was den HSV stark macht. Ich fand, das Spiel war gar nicht so doll von Hamburg. Also gerade in der zweiten Hälfte da hält Cejoe Fernandes im Spiel, meiner Meinung nach. Wer weiß, wo das hingeht, wenn ein 1:1 fällt. Ich weiß, dass es konjunktiv ist, aber so hat es sich zumindest angefühlt beim Schauen. Und ansonsten sind sie aber einfach ein sehr solides Team. Also El Fadli, der wieder auf die 6 vorrückt im Viereraufbau. Vieira, der einfach super, super Pässe spielt, unter anderem ja vor dem 1:0. Torunariga hat auch so seine Hero-Grätsche mit drin dabei gehabt. Downs, der gekommen ist, war ja nicht so gut eingebunden. Und Lokonga halt, derjenige, der quasi, wenn gar nichts geht, dann dribbelt Lokonga mal an. Also der ist sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Muheim hat Glück, dass sein Fehlpass nicht bestraft wird. Das war übel. Auf Pieringer da, was das war, eine 15 Minute oder so. Aber der HSV echt in jedem Spiel leichte Anpassungen, in jedem Spiel Anpassungen innerhalb des Spiels, wo drauf reagiert wird, auf die Dinge, die nicht funktionieren, weil es funktioniert nie alles für den HSV. Sehr, sehr gutes Trainerteam und bei Heidenheim auch. Also gibt Frank Schmidt den Kader von, ja ey, gibt Frank Schmidt den Kader von Werder Bremen.
Ich habe gewusst, dass du jetzt Bremen sagst.
Definitiv Erstligist. Auf jeden Fall. Einfach ein sehr, sehr guter Trainer. Ich bin großer Fan, aber wissen ja alle.
Das Buch hast du auch.
Alles sind Fans von.
Das Buch habe ich. Das habe ich noch, als sie aufgestiegen sind, habe ich das Buch noch vor der ersten Spieltagssendung habe ich das noch gelesen. Sven, ist ja klar. Also für Heidenheim geht's jetzt dann ins Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Heidenheim ist Tabellenletzter und hat jetzt eben schon 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Nach diesem Augsburg Auswärtsspiel geht es zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann zu Werder Bremen. Sollte nicht spätestens in Werder Bremen ein Auswärtsdreier für Heidenheim runterfallen, dann wird das eine Mission, die nicht mehr zu erfüllen ist mit dem Klassenerhalt. Für den HSV wiederum sieht es viel, viel besser aus. Der HSV hat 22 Punkte. Interessanterweise sind es aber auch nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also obwohl da Rang 11 steht, es ist alles sehr eng beieinander. Zwischen Rang 11 und Rang 16 eben nur die gerade angesprochenen 3 Punkte. Das heißt, für den HSV war dieser erste Auswärtssieg auch sehr, sehr wichtig. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Union, bevor man dann bei Mainz 05 spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien für diese Hamburger. Und die anderen Hamburger, die wollen wir jetzt noch besprechen, nämlich St. Pauli zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das war ein 15:30 Spiel, das sich gewaschen hatte, in dem St. Pauli es tatsächlich schafft, den VfB defensiv komplett einzuschränken. Der VfB kommt kaum zu Chancen und stattdessen macht St. Pauli dann ausnahmsweise mal seine. Saliakas trifft schon in der 35. Minute zum 1:0. Und ein, ja, kurioser Strafstoß nach Handspiel von Chris Führich. hat er einfach Pech gehabt, ehrlicherweise, oder vielleicht auch kurze Unkonzentriertheit gehabt, führt dann zum 2:0 durch Daniel Sinani. Am Ende wird es nochmal kurz spannend, weil Jamie Leveling in der 90. Minute zum 1:2 treffen kann, aber der FC St. Pauli übersteht die Schlussphase und so gewinnen eben die Hamburger mit 2:1. Wir alle sind sehr abgelenkt, weil hier gerade der FC ein richtig schönes 1:1 geschossen hat, aber alle regen sich auf. Seid ihr euch sicher, ob es schon zählt?
Ich hab jetzt der Schiri hat auch genestelt. Also
ich habe jetzt gerade eben erst hochgeschaut, ehrlich gesagt, und sieht nach einem leichten Schieben aus. Aber
und Kwasniok hat gemeckert, also...
Ja gut, aber Kwasniok gemeckert.
Also ich denke, dass das zählt.
Ole Werner hebt die Arme, er versteht die Welt nicht mehr. Also wird so der immer, Treffer dann wohl zählen. Pfeift,
ja, versteht es ja. Irgendwer nicht, also jetzt nicht auf Ole Werner
ja,
bezogen.
Ja, und Jan Thielmann, ich habe immer schon gesagt, der soll immer spielen. Gott sei Dank.
Gut,
werden wir aber später nochmal drüber sprechen. St. Pauli gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, Sven, was hast du von dem Spiel gesehen? Ich nehme mal an, du hast beide Teams zum ersten Mal in diesem Jahr gesehen.
Das ist korrekt, ja. Ich habe tatsächlich
das ist so geil. Mehr.
Du könntest aber auch aufhören, jedes Mal zu fragen.
Ja, aber irgendwie will ich das jetzt auch penetrieren, weil ich so lustig finde, dass das jetzt für mich halt ist das Spiel Nummer wahrscheinlich 18 oder 19 von den beiden. Ja. Und für Sven das erste. Ich habe meinen Popschutz die ganze Zeit schon vergessen. Na, ich suche ihn gleich und du sagst mir mal, wie du die beiden fandst.
Gut, dafür kann ich halt dir jedes Spiel der Frauen-Bundesliga wahrscheinlich runterbeten. Aber egal. Ich habe viel von Stuttgart gesehen und zwei Tore von St. Pauli. Vielleicht fasst es das Spiel ganz gut zusammen, weil ich fand, dass der Stuttgart eigentlich die spielerisch überlegene Mannschaft war und St. Pauli mit ein bisschen Glück zwei Tore gemacht hat. Wie gesagt, ich habe die Konferenz gesehen, also insofern hätte ich da jetzt auch nicht so wirklich viel zu sagen. Aber das war zumindest mein Eindruck.
Christoph, du musst ergänzen.
Ich finde, St. Pauli hat es halt sehr gut ausgenutzt. Also St. Pauli weiß man, dass die eher über eine gute Defensive kommen und jetzt nach vorne eher nicht so viele Tore schießen, ein bisschen ungefährlich sind. Beim 1:0 haben sie es aber halt wirklich gut ausgenutzt, dass die, also irgendwas hat in der Viererkette von Stuttgart überhaupt nicht gepasst. Entweder muss da der Außenverteidiger früher rausrücken oder sie müssen einen aus dem Mittelfeld zurückholen. Auf jeden Fall so frei darfst du da im Strafraum nicht zum Abschluss kommen, aber hat St. Pauli halt gut genutzt. Und dann, wie du richtig gesagt hast, beim Elfmeter haben sie vielleicht da ein bisschen Glück, aber naja, also er spielt ganz klar den Ball mit der Hand, den muss man dann irgendwo auch geben, weil ich glaube jetzt nicht, dass es zwingend Absicht war, aber man kann es auch irgendwie nicht ausschließen, so wie er den Ball wegschlägt. Und dann ist es halt schon die Frage, also ich kann jetzt auch nicht in den Kopf vom Spieler schauen, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Ich meine, Führich sagt natürlich, dass es keine Absicht war. Glaube ich ihm irgendwo auch, aber er spielt ihn ganz klar weg. So, St. Pauli nutzt die Chance auch zum 2:0 und hat es dann halt irgendwo einfach sehr gut gemacht. Hat Stuttgart es wirklich schwer gemacht, sich gute Chancen rauszuspielen. Und zieht dann halt das Spiel am Ende. So wie St. Pauli halt tut, wie gesagt, gute Defensive und nach vorne geht halt manchmal mehr, manchmal weniger.
Eher weniger in dieser Saison.
Ja, richtig.
Ja, ich finde es interessant, weil das ist bei St. Pauli, das ist wieder so ein klassischer Fall, wo man gerne wissen wollen würde, wie stehen sie in 5 Spieltagen da? Das heißt, welches Narrativ will ich jetzt gerade bedienen? Weil du kannst das Narrativ bedienen, dass St. Pauli schon seit 2, 3 Spielen verbessert spielt. Im Grunde eigentlich fast alle Spiele 2026, müsste ich jetzt nochmal in meine Notizen gucken. Und aber der Ertrag zum Teil nicht stimmt, weil sie halt in der Offensive einfach zu harmlos sind und ja, bis auf den Strafstoß gegen Leipzig dann eigentlich gar nichts geht. Du könntest aber auch das Narrativ spinnen, dass eigentlich alles unverändert ist bei St. Pauli und wenn sie mal ihre Chancen nutzen, so wie eben in diesem Spiel und ihnen halt auch so ein Strafstoß dann noch so eine gewisse Sicherheit gibt, also das hat natürlich geholfen, dieses 2:0, dann schaffen sie es eben dann doch, ihre Ergebnisse zu ziehen. Ich tendiere ehrlich gesagt zu erster Variante, denn ich finde, dass es Alexander Blessy mal wieder geschafft hat, sie defensiv wirklich stabiler zu machen. Und dann ist es halt von wenigen Torchancen abhängig, ob mal auch Punkte bei runterfallen.
Das und witzig, aber, weil ich wollte gerade sagen, ich tendiere zur Variante 2. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Naja, ich finde schon, dass einfach diese defensive Stabilität, also du musst es erstmal schaffen, den VfB so einzuschränken. In der ersten Hälfte hatte der VfB nur 2 Schüsse. Kommt eigentlich fast gar nicht gefährlich in den Strafraum. Ja, es gibt natürlich den Pfostenschuss von Undav, aber ansonsten eigentlich sehr, sehr wenig. Und das hat mir einfach schon sehr gut gefallen. Und offensiv finde ich, dass es schon so Elemente gibt, die einem Hoffnung machen können. Also Pirka hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Saliakas natürlich durch seinen Treffer, aber nicht nur. Er hätte ja sogar noch ein zweites Tor auch noch machen können. Martin Kaas, ja okay, gut, da muss man so ein bisschen abwarten. Ich finde, Rasmussen hat im Konter sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Da hatte ich das Gefühl, dass der immer genau weiß, was jetzt die beste Variante ist für den Pass und für den Laufweg. Also deswegen tendiere ich zu Variante Nummer 1, würde aber dazu einschränkend sagen, es wird trotzdem halt bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich spannend bleiben für St. Pauli, weil das Grundniveau halt doch nicht so hoch ist, dass sie jetzt dann eine Serie starten. Wahrscheinlich. Aber du siehst es anders.
Ja, nicht anders in dem Sinn, du hattest ja gesagt mit Variante 2, dass St. Pauli eigentlich schon die ganze Saison über eine gute Defensive kommt und halt vorne teilweise die Chancen einfach nicht nutzt, die wenigen, die sie haben. Und im Grunde sehe ich das halt weiter so. Sie sind hinten eigentlich relativ stabil und nach vorne geht halt nur manchmal was, das meine ich. Und in dem Spiel ging halt mehr, also das war gar nicht negativ gemeint für St. Pauli, sondern dass sie eigentlich so ihre Linie die Saison über durchziehen. Und du weißt halt vorher nicht so ganz, welches St. Pauli du bekommst. Also du bekommst jemanden, der gegen die es nicht einfach ist, Tore zu schießen, aber du weißt halt nicht, machen sie ihre 1-2 Chancen oder machen sie die halt nicht. Und wenn sie da halt nach vorne harmlos sind, haben sie keine Chance, dann verlieren sie oft. Und wenn sie die machen, dann können sie halt auch mal gegen den VfB Stuttgart gewinnen. Mhm. Also auf die Schiene würde ich jetzt eher argumentieren.
Und inwieweit unterscheidet sich das jetzt von letzter Saison? Also
naja,
haben sie dann letztes Jahr die Chancen genutzt im Gegensatz zu diesem Jahr? Oder
wo? Nee, sie waren defensiv noch stabiler.
Da also war auch noch ein ganz anderer Faktor und war da und da war die Defensive einfach schon ein Brett.
Und das mit der Defensive, das war ja ganz schön am Bröckeln in dieser Saison, dass sie also zwischendurch gar nicht gut standen, weil sie immer wieder Aussetzer hatten, angefangen bei Nikola Vasil bis eben hin zur Fünferkette, wo es immer wieder Aussetzer gab. Und das ist jetzt halt besser. Das ist aber ehrlicherweise, glaube ich, gegen den VfB auch deshalb jetzt besser gewesen, weil sie halt den VfB sehr gut vom eigenen Strafraum weggehalten haben. Also das war jetzt nicht so dieses tiefe 5-4-1, 5-2-3 Hybrid, was sie immer so spielen. Je nachdem halt, wo die Stürmer stehen, ist 5-2-3 oder 5-4-1. Sondern das war einfach schon häufig ein hohes Zustellen. Und das allein hat den VfB schon weggehalten. Und deswegen hatten sie gar nicht so viele Möglichkeiten, jetzt im eigenen Strafraum wieder falsche Entscheidungen zu treffen. Also Zwigala schießt ja auch in den eigenen Pfosten zum Beispiel. Ist natürlich ein bisschen Pech. Also das wäre schon typisch gewesen für St. Pauli.
Für mich als absoluten Amateurspieler souverän geklärt.
Ja. Du, da dürfen wir uns nicht falsch verstehen. Ich hätte den
ich hätte ihn
aufs eigene Tor gebracht, genau. Ja. Hätte das Laufduell schon verloren. Die Frage ist halt, was man so ein bisschen aus VfB-Sicht macht mit diesem Spiel. Weil aus St. Pauli-Sicht, da ziehst du dich an den positiven Dingen hoch und freust dich, dass Jackson Irvine durchspielen konnte und dass der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass Irvine nochmal ein Unterschied war in der letzten Saison, der hat jetzt lange gefehlt hat. Aber aus VfB-Sicht finde ich es fast noch interessanter. Weil ja, die haben natürlich dieses Auswärtsspiel bei Holstein Kiel im DFB-Pokal gehabt. Das hat man ja souverän gewonnen. Und eine gewisse Müdigkeit wäre erklärbar, aber ich weiß irgendwie nicht, ob mir das nicht zu einfach wäre bei diesem Spiel, weil ich finde, dass der VfB schon ganz schön fehleranfällig hinten war. Also du darfst nie nach einem Einwurf so 0-1 kassieren. Da wurden einfach drei falsche Entscheidungen getroffen in einer Szene. Und offensiv war es ja wirklich wenig. Ich finde auch in der Schlussphase, in der St. Pauli schon nochmal hätte wackeln können. Weiß nicht, Sven, du hast ja den VfB schon. Nein. Nee, aber was war denn dein Gefühl? Weil dass der VfB eine gute Saison spielt, das wird ja jetzt auch nicht fallen mit diesem 1-2 auf St. Pauli. Aber ein bisschen überraschend war es schon, oder?
Ja, absolut. Klar war das überraschend. Und ja, die letzten Minuten, gerade die letzten Minuten auch nach dem 2-1, hätte Stuttgart durchaus noch den Ausgleich machen können und wäre mit Sicherheit auch verdient gewesen, in meinen Augen. Ja. Aber wie du sagst, auf der einen Seite ist es für Stuttgart ärgerlich, dass sie das Spiel verloren haben. Auf der anderen Seite ist der VfB halt auch so safe da oben unter den ersten Teams in der Tabelle mit drin, dass sie da jetzt auch nicht deswegen gleich in Tränen ausbrechen werden, weil sie jetzt auf St. Pauli 2-1 verloren haben.
Ja, gut, das ist ja klar.
Ja, hängt natürlich auch von deinen Ansprüchen ab. Also ich glaube, als VfB-Fan will man auswärts bei St. Pauli schon durchaus gewinnen.
Ja, klar, aber
die Saison wird jetzt nicht an dem einen Spiel zerbrechen, klar.
Ja,
Nee, aber sie hatten halt jetzt schon manchmal so Spiele, also sie verlieren in Freiburg irgendwie hinten raus noch ein Spiel, wo sie langsam führen. Sie verlieren beim HSV das Spiel mit dem berühmten, mit der Freistoßvariante, was sie auswärts verlieren. Sie verlieren jetzt bei St. Pauli mit 1-2. Das sind so Spiele, es sind nicht viele Spiele, aber das sind Spiele, die bei VfB Stuttgart-Fans ähnliche Reaktionen auslösen, nämlich dass du Spiele verlierst, die du nicht verlieren musst und wo es eigentlich auch nicht so wirklich erklärbar ist, woher kommt das jetzt? Ist es einfach nur statistische Verteilung, dass da halt auch mal was zu deinen Ungunsten läuft oder steckt da mehr hinter? Und bei dem Spiel fand ich schon, dass manche Spieler einfach in ihren Qualitäten überhaupt nicht zur Geltung gekommen sind und das, finde ich, lag zu Teilen an St. Pauli. Das lag aber auch an den Spielern. Also El Canous zum Beispiel, der kann ein so fantastischer Spieler sein. In dem Spiel war er es nicht. Buonanni haut am Ball vorbei. Hätte noch eine gute Chance sein können. Dennis Undav fand ich sogar eigentlich ganz gut. Er hat eigentlich das gemacht, was er immer gemacht beim VfB Stuttgart. Der hat halt nur einfach, normalerweise hat er 5 Schüsse pro Spiel. Hier hatte er halt 2. Hab's jetzt nicht nachgeguckt, aber das wäre jetzt so mein Gefühl gewesen. Und die letzte Kette, Mittelstädt, finde ich, hat da wahnsinnig viel zu tun gehabt gegen Sinani und Saliakas, hat es aber eigentlich ganz gut gemacht in vielen Situationen, aber alles konnte er halt auch nicht löschen. Und dann, ja, also ich bin auch ehrlich gesagt unentschlossen. Ich glaube, es war ein Unfall, der dem VfB Stuttgart hier passiert ist, aber dadurch, dass es jetzt schon zum wiederholten Mal ist, verstehe ich auch Fans, die da so ein bisschen kritischer mit umgehen, weil es eigentlich unnötig ist, hier dieses Spiel so zu verlieren, wie der VfB es verloren hat.
So, Stuttgart macht das, was früher Dortmund immer gemacht hat.
Schöne Überleitung eigentlich, aber wir machen erst noch den Feedback-Hinweis-Block, wie es bei der Geschichten aus der Geschichte heißen würde. Ja, okay, dann lassen wir es dabei bewenden. Also, man könnte im Detail, glaube ich, noch tiefer bei St. Pauli reingehen und da über das Zentrum sprechen im Mittelfeld. Aber da will ich auch erstmal gucken, ob sich das jetzt noch so bestätigt in den nächsten Spielen. Deswegen wäre ich da noch ein bisschen zurückhaltender. Für St. Pauli bedeutet dieser Sieg, dass man mit 17 Punkten zwar immer noch auf Rang 17 liegt, aber man hat den Anschluss hergestellt zu den Relegationsplätzen. 2 Punkte Rückstand sind es auf Werder Bremen. Für St. Pauli geht es jetzt dann zu Leverkusen und dann wird man eben zu Hause gegen eben jedes Werder Bremen auch spielen. Der VfB Stuttgart wiederum, der bleibt trotz dieser Niederlage auf Rang 4 mit 39 Punkten. 2 Punkte Vorsprung hat man auf Leipzig, beziehungsweise ich muss hier aktualisieren, fällt mir gerade auf. Man bei aktuellem Spielstand rutscht man auf Rang 5 ab und ist punktgleich mit Leipzig. Aber wir wissen ja noch nicht, wie dieses Spiel hier in 30 Minuten geendet haben wird. Deswegen Platz 4 oder 5 ist es für den VfB Stuttgart. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen den 1. FC Köln und dann wird man bei Celtic spielen in der Europa League. Das ist natürlich auch ein Highlight. Bevor wir weitermachen mit dem Spieltag, kommt jetzt der Feedback-Hinweis-Block. Das heißt, ihr könnt euch noch entspannter zurücklehnen als sowieso schon. Ich sage euch noch kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was es in dieser Woche vom Rasenfunk zu hören wird geben. Es ist nicht so viel wie in der letzten Woche, denn die letzte Woche war schon wieder krass. Waren es 5 Sendungen oder 6 Sendungen? Ich kann es gerade nicht mehr aus dem Kopf sagen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. 2 Schwerpunkte in der Männerbundesliga zum VfL Wolfsburg und zu Werder Bremen haben wir aufgezeichnet. Dann natürlich die beiden Spieltagssendungen und noch eine Ligatour. Also ich zähle dann doch 5 Sendungen. Und es gab gemischtes Feedback dazu. Also selten so wenig Feedback bekommen zu einer Spieltagssendung, aber sehr positives. Das freut mich. Der VfL Wolfsburg Schwerpunkt freut mich auch sehr, dass der bei euch so gut ankam. Ich fand auch, dass wir da einen wirklich sehr, sehr guten Gast hatten mit Maximilian. Und nochmal ein paar allgemeinere Dinge auch besprechen konnten. Und Werder Bremen war natürlich die meistdiskutierte Sendung in der letzten Woche. Das hing aber natürlich auch mit der Aktualität zusammen. Freut mich sehr, dass alles so gut angekommen ist. Hat auch Spaß gemacht, die Sendung aufzunehmen. Aber führt jetzt dazu, dass es in dieser Woche keinen Schwerpunkt geben wird. Denn das war jetzt erstmal genug. Dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, das alles zu hören. Die Schwerpunkte werden ja nicht schlecht. Und dann geht's in 2 Wochen weiter mit dem nächsten Schwerpunkt zu RB Leipzig. Denn die waren tatsächlich noch nicht dran in dieser Saison. Ansonsten danke ich allen, die diese Sendung hier möglich gemacht haben. Ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de. Da bekommt ihr alle Informationen, wie man uns unterstützen kann. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Sina, bei Hendrik BG, bei Korkenzieher und bei Jonas. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als Unterstützende registriert auf rasenfunk.de. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und die einzige Sendung, die jetzt dann in der nächsten Woche noch erscheinen wird oder in dieser Woche, je nachdem, ob sie für euch am Sonntag oder am Montag beginnt, ist die zum Bundesligaspieltag der Frauen, der 17. Spieltag. Montagabend wird da aufgezeichnet. Da hört ihr ja auch Sven häufiger. Er hat es ja vorhin selber schon angedeutet. Okay, das war der Feedback-Blog. Jetzt kommen wir zum VfL Wolfsburg. Über den haben wir gerade indirekt schon gesprochen und über Borussia Dortmund. Und der VfL, der hängt auch richtig unten drin. Das heißt, unser Tabellenkellersegment ist immer noch nicht abgeschlossen, denn der VfL liegt nach einem 1:2 auf Rang 15 und zwar punktgleich mit Werder Bremen, das eben genauso wie der VfL auch nur 19 Punkte hat. Jetzt nach diesen 21 Spieltagen. Aber dieses Zustandekommen, dieses 1:2, das war aus Wölfe-Sicht dann doch eher ungünstig. Dortmund spielt eine okay erste Hälfte und geht auch mit 1:0 in Führung nach einer Ecke von Riasson, köpft Julian Brandt gegen Jan Böger, der eingewechselt werden musste für Kilian Fischer, der nämlich verletzt raus musste, das 1:0. In der zweiten Hälfte allerdings, da gibt's viele Chancen für Wolfsburg. Aber nur eine davon, die findet auch tatsächlich den Weg ins Tor. Und zwar ein Freistoß von Maximilian Arnold auf Kuliarakis, der zum 1:1 einköpft. Schlotterbeck hatte vorher schon den Freistoß verursacht, dafür gelb gesehen. Und dann rutscht er auch noch weg gegen Kuliarakis und deswegen kann der treffen. Und ab jetzt hat der VfL Wolfsburg beste Möglichkeiten, aber bekommt ihn nicht im Tor unter. Vor allem Mohamed Amoura vergibt in fast schon komödiantischer Art und Weise seine Chancen. Der BVB wiederum, er hat nur 3 Schüsse bei 0,18 Expected Goals in der zweiten Hälfte. Was bedeutet das? Natürlich trifft der BVB auch. Es ist der Kovac-BVB. Serhou Guirassy in der 87. Minute nach einem tollen Dribbling von Felix Metscher. Der ist auch der beste Dortmunder der zweiten Hälfte. Und so gewinnt Niko Kovac mit dem BVB mal wieder ein Spiel und verkürzt zwischenzeitlich auf 3 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir gerade noch nicht, ob es dabei bleibt oder Bayern da wieder nachziehen kann. Christoph, wir haben vorhin über Urs Fischer Magie, manche nennen sie schwarze Magie, gesprochen. Ist das auch Niko Kovac Magie? Hat dich das noch überrascht, dass der BVB das noch gewonnen hat?
Nein.
Warum?
Weil es tatsächlich erstaunlich ist, dass Kovac jetzt mit Dortmund das schafft, was sie eigentlich die letzten Jahre nie geschafft haben, nämlich einfach mal solche schwierigen Auswärtsspiele bei Gegnern, wo man eigentlich gewinnen muss, dann halt am Ende auch zu gewinnen. Mhm. Und auch hier war es wieder so ein bisschen die Frage, wie haben sie das überhaupt gemacht? Wolfsburg muss eigentlich oder kann durchaus durch Amoura auch mal in Führung gehen, hat einige Chancen in diesem Spiel, die sie alle liegen lassen. Also eigentlich müssen sie in Führung gehen, dann schießt Bayer kurz an die Latte, macht dann nach einer Ecke das 1:0, wo ich auch sage, da fehlt eigentlich schon von Wolfsburg ein bisschen die Gegenwehr. Mhm. Dortmund schafft es aber natürlich irgendwie, sich das 1:1 zu fangen, wo ich auch sage, also man darf bei einer Ecke einen Spieler auch durchaus mal ein bisschen decken. Und danach schafft es aber Dortmund doch wieder irgendwie, dieses 2:1 zu schießen. Ich weiß nicht, ob man jetzt davon reden kann, dass Serhou Guirassy wieder da ist. Aber er hat jetzt halt mal wieder ein Tor geschossen, nachdem er letzte Woche dann ja mehrfach auffällig war, sage ich mal. Einerseits mit Toren, andererseits nicht. Ja, und irgendwie, also ich weiß nicht, wie Kovac es gemacht hat, aber Dortmund gewinnt diese Spiele dann halt doch konsequent und steht dann eben sehr gut da diese Saison. Auch wenn natürlich einige sagen, spielerisch ist das jetzt sicherlich nicht der ansehnlichste Fußball oder nicht das, was man sehen will von einem Spitzenteam der Bundesliga. Aber ganz ehrlich, die Ergebnisse geben ihm recht. Und Wolfsburg hat eigentlich mal ein besseres Spiel gemacht, fand ich, als so die letzten Wochen. Also, weil Wolfsburg kann man ja schon auch sagen, wenn man sich die Spiele anguckt, was wollen die eigentlich da, was machen die da die ganze Zeit? Aber jetzt diesmal... Also
es war nicht komplett scheiße und damit schon eine deutliche Verbesserung.
Es war sogar besser als nicht komplett scheiße, muss ich sagen. Also,
ja.
Also mindestens einen Punkt müssen sie da mitnehmen. Und das war erstmal wirklich in Ordnung. Da ist dann schon ein bisschen die Frage, was nehmen sie da mit in die nächsten Spiele? Also ist das jetzt vielleicht, obwohl sie verloren haben, kleinerer Trend in die richtige Richtung oder kommen sie jetzt wieder zu ihrem alten Wolfsburg zurück? Aber da habt ihr ja auch im Schwerpunkt durchaus schon drüber gesprochen, den ich übrigens einem Ur-Münchner empfohlen habe, der, du wirst es nicht glauben, VfL Wolfsburg-Fan ist.
Ja, verrückt. Sie sind einfach überall.
Sie sind überall.
Das Klischee. Das stimmt nämlich gar nicht.
Ja, ist wirklich so. Aber er hat sich damals von Roy Präger im Aufstiegsjahr 97 überzeugen lassen und fährt auch immer mal wieder nach Wolfsburg.
Ich habe schon Präger hat ihn geprägt.
Roy Präger, 97, das erinnert mich an, oh Gott, ich habe VfL Wolfsburg damals auch in der zweiten Liga gesehen. Es ist ein gewisser VfB Leipzig, glaube ich, hinter Wolfsburg oder vor Wolfsburg, damals sogar aufgestiegen ist, 92, 93. Also genau weiß ich mehr. Aber Roy Präger, ja, habe ich auch öfters gesehen damals, ja, beim VfL Wolfsburg. Aber ich muss sagen, auch ich habe den Schwerpunkt zum VfL Wolfsburg gehört.
Das, das heißt, du hast die Saison schon mehr Rasenfunk gehört als Männer Bundesliga gesehen.
Das ist wirklich ja, gut, ja, das aber auch nur dank des reißerischen Titels vom
ja, Max. Dafür bin ich ja bekannt. Was war denn noch der Titel?
Ja, ich weil gehört, in Wolfsburg alles so schlecht ist und ob so schlimmer geht so ungefähr.
Ich schaue nach, weil ich habe ihn auch gehört, aber tatsächlich den Titel weiß ich nicht mehr.
Ich habe den Titel gelegt. Oh, das muss ich mir unbedingt anhören.
Scherbenhaufen trotz Millionen. Ach, das
genau.
ist doch eigentlich...
Scherben das ist doch, Millionen. Ja. Genau, dachte mir, ah ja, genau. Okay, da muss ich dann doch mal reinhören. weil es ja die Diskussion...
So witzig, dass weil man tatsächlich die Diskussion jemand dazu gebracht hat,
so immer mitbekommt, dass der VfL Wolfsburg halt verhältnismäßig viel Geld investiert für, ey, sagen wir, wenig Ertrag.
210 Millionen Euro Transferminus genau. in den letzten... 10 Jahren.
Und trotzdem taucht es in der Bilanz nicht auf, habe ich gehört. Also von vorhin.
Genau, das sagt man da in der Sendung, genau. Jedenfalls hatte ich da schon das Schlimmste befürchtet für das Wolfsburg-Dortmund. Ich habe gedacht, oh Gott, wie schlecht ist denn mit der Wolfsburg? Und deswegen, was Christoph sagt, ich war positiv überrascht über das, was Wolfsburg da gespielt hat. Und war dann, naja gut, okay. Also einerseits natürlich enttäuscht vom BVB, aber da es andererseits der Kovac-BVB ist, dann wieder doch nicht.
Ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Kovac-Diskussion zum dritten Mal führen will, diese Saison.
Na, musst du ja nicht.
Ich möchte über den VfL Wolfsburg reden. Ich finde, also Eriksen ist mehr auf rechts gegangen im Ballbesitz und hat von da sehr, sehr schöne Pässe ins Zentrum gespielt. Das hat gut funktioniert und diagonal auf den linken Flügel haben sie verlagert. Das hat gut funktioniert. Ich finde, dass Paredes sehr, sehr gute Vertikalpässe gespielt hat und der hatte oft so einen Zug Richtung Strafraum, der einfach dem VfL Wolfsburg sehr, sehr gut getan hat. Und ja, wenn Meier nicht an die Latte köpft beim Stand von 1:1 oder halt Amura einen von seinen, Achtung, 8 Schüssen in ein Tor unterbringt, dann läuft dieses Spiel definitiv anders. Amura hatte 8 Schüsse, er hatte einen Expected Goals-Wert dieser Schüsse von 0,97. Der Expected Goals on Target-Wert dieser Schüsse, also was davon hat er dann umgesetzt, ist 0,14.
Verbesserungswürdig.
Ja, also, und aber vor allem bei Amura, ich meine, dass er nicht der beste Knipser überhaupt ist, das konnte man schon sehen, wenn man Wolfsburg-Spiele gesehen hat. Das war ein sehr, sehr gutes Erkennungszeichen. Erzählen die Fans, dass Mohamed Amura ein super Stürmer ist und er zu ihrem Verein wechseln sollte, dann wusste man, okay, gut, du hast zu wenige Wolfsburg-Spiele gesehen, weil der hat immer schon viele Schüsse für seine Tore gebraucht. Das war meiner Meinung nach immer zu erkennen. Aber was in dem Spiel halt so bitter war, war, dass er nach seiner Suspendierung da zeigen will, dass er es verstanden hat, ist ja positiv, aber es gibt zwei Situationen, da muss er den Pass spielen. Einmal dieser Konter, da darf er nicht selber schießen und es gibt noch eine andere Situation. Und das ist tatsächlich was, das schädigt dem oder schadet dem VfL Wolfsburg an der Stelle, weil du kommst nicht so leicht an Gregor Kobel vorbei. Das hat Gregor Kobel letztlich in dem Spiel auch wieder gezeigt, auch wenn er oft auch chancenlos gewesen wäre bei Schüssen. Und da musst du einfach schlau sein in deinen Abschlüssen. Und das war der VfL Wolfsburg gar nicht. Und hinten raus waren sie einmal im Zentrum offen, wobei es auch immer schwierig ist. Wenn jemand andere wird im Zentrum und in den Strafraum geht, das sind schlecht zu verteidigende Situationen. Und dann hat ja der BVB eigentlich Grund, weil der Doppelpass, der da gespielt wird, der soll ja eigentlich auf Metscher, aber landet halt bei Kirassi.
Ja.
Und Grabara verspekuliert sich halt komplett, aber das ist halt Kamil Grabara. Das ist halt nicht der beste Torhüter der Liga, muss man sagen. Aber deswegen, es war einiges da beim VfL Wolfsburg. Und hier wäre fast das 2:2 für Köln gefallen. Deswegen hat
Sven hat sich gesehen.
So reagiert, ja, Sven hat sich gesehen. Mensch, Sven, jetzt hast du mal die Möglichkeit, Männerbundesliga zu sehen und du guckst gar nicht hin. Nein, nein, ist ja in Ordnung. Du bist gebannt von meinen Worten.
Genau.
Ja, aber das ist die Lage beim VfL. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, ob ich da jetzt schon irgendeine Trendwende erkennen möchte, ehrlicherweise. Und beim BVB, ja, also fürchterliche zweite Hälfte, absolut, absolut schlecht. Nico Schlotterbeck, erstaunlich schlecht. Rierson war für mich noch so neben Metscher der beste Dortmunder. Der hat auch einmal Kobel vor einem Patzer bewahrt, gerade noch, weil er sehr, sehr gut reagiert hat. Ja, Anton, also eigentlich hatte jeder so seinen Aussetzer mit dabei, Anton ja auch in der ersten Hälfte, also ja, aber da sie trotzdem gewinnen, ist ja dann wurscht.
Oh. Ja, ich hab's auch gerade gedacht, aber geht halt, können wir nachher drüber reden.
Ja. Geil, wie er sich feiert dafür. Ich habe den Ball an die Hand bekommen.
Jetzt von seinem eigenen Fuß davor.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, also der geht halt einfach rein sonst. Also, das, ja. Zu Schlotterbeck wollte ich noch sagen, also in dem Spiel wirklich unglücklich, aber ich glaube, wenn das jemandem zugestanden werden darf, dann dieses Jahr ja wohl Schlotterbeck bei Dortmund. Weil der finde ich schon eigentlich immer, also man merkt, dass er wichtig für die Mannschaft ist und gute Leistungen bringt, aber jetzt in dem Spiel hast du natürlich völlig recht.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Und ich finde auch, dass dann ein bisschen zu viel rund um seine Zitate, Bayern, Kampfansage und so weiter gemacht wurde. Das finde ich dann ein bisschen albern, da so drauf rumzureiten in Spielkommentierungen. Das ist bei dem Spiel viel passiert. Aber insgesamt war es schon. Also andererseits, der BVB ist halt auch müde. Also ich fand es jetzt auch nicht so komplett überraschend, dass die sich mal schwer tun. Und hinten raus haben sie es ja wieder gewonnen, weil jemand dann doch die Energie noch aufs Feld gebracht hat. Und ich finde eben, Metscher hat das wirklich gut gemacht. Silva hatte auch so zwei, drei okaye Momente, als er dann auf dem Feld war. Kovac wechselt halt wieder sehr spät. Also hätten die das 1-1 gespielt, hätten wir definitiv drüber gesprochen, warum wird da nicht früher drauf reagiert, dass Dortmund so schlecht ist in der zweiten Hälfte. Ja, aber jetzt ist es gut gegangen und dann ist es ja auch.
Ja, da muss man es irgendwann halt auch anerkennen, dass Dortmund es einfach schafft, diese Spiele dann halt doch zu gewinnen dieses Jahr. Und sie sind gut dabei, also sehr gut dabei sogar. Sie spielen rein ergebnistechnisch her eine hervorragende Saison.
Sie können und nächste dann, Woche schon so viele Punkte haben wie in der letzten Saison nach 34 Spieltagen.
Genau, und dann ist es halt so, an irgendwas wird immer rumgemeckert. Ist es die Spielweise, sind es die Ergebnisse, ist es beides? Also, ja.
Ah, es war abseits, deswegen gibt es keinen Handstrafstoß. Boah, da sind die froh. Sind die froh, dass sie das nicht entscheiden müssen?
Das ist einfach ein Elfmeter, wenn es kein Abseits ist. Also auch, wenn es keine Absicht ist, aber er klärt halt den Ball so 2 Meter vor der Linie, der halt sonst reingeht.
Das ist kein Abseits.
Ja, aber Moment, ist das, ja.
Naja, aber Lukas Kwasi ja, wird das bestimmt ausgeruht.
Jetzt vielleicht noch.
Sprechen. Nein, das ist
kein Abseits. Hä, aber.
Er guckt sich an.
Hin und er schießt den
Ball. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gucken hier gerade die Köln-Szene, von der ihr schon wisst, ob das jetzt dann einen Strafstoß gibt zum 2-2 oder nicht. Gucken wir gerade live an. Es ist interessant, weil es ist eine natürliche Handbewegung. Es ist aber auch eine Vergrößerung der Körperfläche.
Also dafür will ich einen Elfmeter sehen. Völlig egal, ja, mit wem es ist. Aber es tut mir leid, der rollt halt sonst einfach rein.
Ja, auf jeden Fall muss das einen Strafstoß geben. Hier, er fälscht.
Der ist es.
Ja. Ist natürliche Hand, ja, klar, natürlich.
Ja, aber er geht halt sonst rein.
Das ist gesunder Menschenverstand, muss manchmal wichtiger, also, weil es ist ja nicht so, dass du es durch die Regel nicht erklären kannst. Und dann musst du auch Ockhams Rasiermesser, finde ich. Das muss beim Schießen schon auch manchmal gelten. Aber gut, wir werden es gleich sehen.
Pass auf, er gibt jetzt 11 Meter, Köln verschießt ihn und alles war umsonst.
Ja, wie immer halt, ne?
Na.
Bei solchen.
Wollen wir noch was zu Dortmund Szenen oder Wolfsburg sagen?
Nee.
Also der VfL 19 Punkte, punktgleich mit Werder Bremen. Auf Rang 15 liegt man aktuell. Man wird jetzt dann bei Raber Leipzig spielen, dann gegen den FC Augsburg und dann beim VfB Stuttgart. Der BVB wiederum, der liegt, stand jetzt noch 3 Punkte hinter dem FC Bayern. Wir wissen noch nicht, wie viele Punkte es nach diesem Spieltag gewesen sind. Es kommen jetzt 2 Heimspiele für Borussia Dortmund. Einmal gegen Mainz 05 und dann gegen Atalanta Bergamo. Dann geht es zu Leipzig, wiederum nach Bergamo und dann kommt der FC Bayern. Das heißt, danach kannst du dir dann sicher sein, wie die Saison für den BVB so läuft. Und gerade eben hat Frank Willenborg auf Abseits entschieden. Ich sehe es ehrlicherweise immer noch nicht, aber ich habe jetzt auch gerade hier viel auf meine Notizen geguckt. Wir wollen jetzt aber noch nicht über den FC sprechen, sondern wir sprechen jetzt über Borussia Mönchengladbach. Das war das Samstagabend-Topspiel. in Gladbach und Gladbach konnte auch erstaunlich gut gegen Leverkusen mithalten, hatte einige Chancen und eine davon, nämlich schon sehr früh in der 10. Minute, die wird auch verwandelt. Mit gutem Pressing erobert Gladbach den Ball, Tabakovic kommt zum Schuss, den kann Jannik Blaswig noch parieren, aber Engelhardt macht den Abpraller per Grätsche ins Tor. Blaswig hatte vorher aber mit einem schwachen Ball diese ganze Szene auch eingeleitet. In der 44. Minute allerdings fällt das 1:1 und zwar so, dass Hofmann auf Arthur steckt. Das ist der erste Pass hinter die Linie von Leverkusener Seite in der ersten Hälfte. Gladbach bekommt den nicht verteidigt, am Ende schießt nach Vorlage von Tillmann Garcia aus Tor, aber Sander fälscht den Ball ab. Und so ist es dann ein Eigentor zum 1:1. In der zweiten Hälfte hat Leverkusen mehr Chancen, allerdings gibt es auch zwei größere für Borussia Mönchengladbach. Keine davon wird verwandelt, deswegen trennt man sich mit 1:1, was natürlich vor allem für Leverkusen ein Rückschlag ist, denn jetzt liegt man 3 Punkte Minimum hinter Rang 5 und hinter Rang 4. Wie viele es da sind, das wissen wir jetzt in diesem Moment hier aktuell noch nicht. Ich weiß gar nicht, wer zuletzt die erste Frage beantworten durfte. Deswegen, Sven, darfst du jetzt einfach anfangen.
Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich bin raus.
Ich fasse auf. gut, ich finde, das sind zwei Dinge gerade am Anfang aufeinandergeprallt, die in der Kombination schwierig sind. Und zwar ein hohes und sehr aggressives Pressing von Gladbach mit der Kombination, dass Leverkusen wirklich alles versucht hat, spielerisch zu lösen. Was ich jetzt grundsätzlich einen schönen Ansatz finde, was aber halt schwierig ist, wenn man im Aufbau dann Fehler macht. Und da hatte Leverkusen am Anfang wirklich einige gefährliche Ballverluste, die dann auch zum 1:0 für Gladbach geführt haben, schlussendlich. Und da finde ich, hat Gladbach mich wirklich positiv überrascht, hat Leverkusen konstant unter Druck gesetzt, immer wieder über die gleiche Art und Weise und hat eigentlich nur einen großen Fehler gemacht und das ist, dass sie mit 1:1 in die Kabine gehen. Weil, da muss man andersrum auch sagen, vor dem 1:1 haben sie eigentlich dreimal die Chance, diesen Ball zu klären und zur Not ihn halt einfach mal wegzuklopfen. Was
da muss
aber
einfach
auch
mal einer
machen.
Dazwischen hauen. Danke, Stefan Effenberg.
Ja, ich meinte ja nicht auf den Spieler, sondern ich meinte, wenn man den...
Ja,
also,
ja, ich weiß, was du
genau.
meinst.
Und das haben sie halt...
Heutzutage sagt man, sie müssen da klarer in ihren Aktionen sein. Das ist quasi dasselbe, aber es klingt
genau.
Schlauer.
Früher hat man gesagt, hoch und weit bringt Sicherheit. Was jetzt sicherlich nicht immer richtig ist, aber in dem Fall haut das Ding einfach mal weg. Geht mit 1:0 in die Halbzeit, belohnt euch dafür, dass ihr wirklich starkes Spiel gemacht habt bis dahin. Ja, und dann steht's halt 1:1. Und das ist halt doch ein bisschen... schwierig. Da kann man jetzt noch drüber reden, ob das wirklich ein Eigentor ist oder nicht, aber im Endeffekt spielt es vielleicht auch keine Rolle. Und in der zweiten Halbzeit hat man aber von Gladbach offensiv, finde ich, fast gar nichts mehr gesehen. Da sind sie eben in diese Pressing-Situation nicht mehr reingekommen, hatten nicht mehr diese hohen Ballgewinne und mussten auf einmal spielerisch nach vorne kommen, was dann nicht mehr gut funktioniert hat. Da war dann von Leverkusen ein bisschen mehr zu sehen und deswegen das Fazit wäre für mich, dass das 1:1 eigentlich in Ordnung geht. Fand ich jetzt. Man hat einfach gesehen, dass Gladbach, um das nochmal zu wiederholen, hat eigentlich halt eben nur über die Pressing-Situationen die Chancen bekommen und sonst ging nach vorne da dann doch zu wenig.
Ja.
Leverkusen enttäuscht.
Ja, und aber, na, nee, ich fange erstmal mit der Gladbacher Seite an. Also habe ich genauso gesehen wie du, dass sie eben vor allem mit ihrem hohen Pressing halt die Ballgewinne hatten und dadurch sich die Chancen herausgearbeitet haben und als dann Leverkusen umgestellt hat in der zweiten Hälfte, also Bardet raus, Viererkette und so weiter, da wurde es dann schwieriger für Gladbach, weil sie dann auch nicht so ganz wussten, woher kommt der Spielaufbau jetzt, weil eben Garcia sich mal hat fallen lassen, Grimaldo hat wieder so seine klassischere Rolle eher gespielt, war dann auch mal ein bisschen tiefer zu finden, Tabsoba hat dann auch einfach eine bessere Partie gemacht in der zweiten Hälfte. Und gleichzeitig ist das ja aber trotzdem ein ehrenwerter Ansatz, Leverkusen hoch zu pressen und sich daraus Chancen zu erspielen. Kastrop hat eine super, super erste Hälfte gespielt, hat ja irgendwie fast alle seine ersten Duelle gewonnen, sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt. Ich fand auch, dass da Engelhardt stark war, weil Engelhardt schon immer wieder die Entscheidung treffen musste, ob er jetzt durchdeckt oder ob er eher die Tiefe sichert. Und er hat durchgedeckt. Sie haben sich einfach völlig darauf verlassen, dass Leverkusen diesen Exit-Ball auf Schick, der schon hin und wieder mal drin gewesen wäre, dass den Leverkusen nicht spielt. Und dem war dann auch so. Haben sie eigentlich nie gespielt, mal lang auf Schick, dass der den Ball festmacht. Und das ist ihnen eigentlich dann vor die Füße gefallen in der ersten Hälfte. In der zweiten fand ich Gladbach aber ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht. Also sie hatten diese zwei kleineren Möglichkeiten nach jeweils Umschaltsituationen. Sie sind ein bisschen Anfang der zweiten Hälfte, finde ich, hatten sie schon Probleme reinzukommen. Da hätte das ganze Spiel auch kippen können auf Leverkusener Seite. Hinten raus hat es aber dann Gladbach auch wieder relativ stabil verteidigt. Also das war insgesamt eigentlich schon okay. Also Elvedi hat mir wieder gut gefallen. Sander eigentlich auch, hat halt Pech beim Eigentor. Das hat gepasst. Und Kastrop habe ich ja schon gelobt. Rocco Reitz so ein bisschen so, ja, Licht und Schatten, aber das gehört irgendwie auch zu Rocco Reitz mit dazu.
Das habe ich mir auch gerade gedacht.
Also das ist halt einfach so, ist der halt einfach als ja, Spieler leider. Auch. Deswegen, also aus Gladbacher Sicht war sogar noch mehr drin, aber ich würde auch sagen, leistungsgerecht ist unentschieden. Und aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und auch mit interessanten Entscheidungen, also Stöger von Beginn an spielen zu lassen, zum Beispiel, war auf jeden Fall okay. Und Honorar und Tabakovic sind so eine typische Doppelspitze. Manchmal fällt der Ball richtig, dann machen sie zwei Buden, manchmal nicht, dann halt nicht. So ist das halt. Bei Leverkusen wiederum bin ich mir echt nicht sicher, wie viel Zeit ich Kasper Mjölmand noch geben würde, bis ich mal sagen würde, eigentlich müsstet ihr jetzt schon besser spielen. Weil er hatte immer noch nicht viele Trainingseinheiten. Sie haben die Problematik Afrika Cup gehabt, dass sie auch deshalb quasi mit vielen wichtigen Spielern nicht nochmal, ja, sich quasi einspielen konnten. Und
wir sehen hier, ist exakt das Gleiche wie
wir sehen hier gerade die Abseitsentscheidung bei Köln. Ja, vor allem, man muss ja dann noch bewerten, ob das jetzt ein aktives Eingreifen ist. Ja, das ist.
Ja, und wo legst du da jetzt wieder die Linie am Arm an? Das ist exakt das Gleiche, was wir vorhin besprochen haben. Ja, weil das ja durch das Trikot durchgeht am Ärmel. Das kannst du auch einen Zentimeter nach rechts verschieben, dann ist es keins.
Eieiei, da wirst du 93 wieder am Handy anmachen und kannst es dann am Ende der Straße hinlegen, dann hörst du den Achse noch.
Also völlig egal, für wen das jetzt gepfiffen wird, aber da kannst du würfeln, wo du die Linie andickst.
Aber habe ich das
und dann wegen dem
hab doch jetzt irgendwo Zentimeter. Gelesen, gehört, dass es eine Toleranzgrenze gibt in England?
In der Premier League, ja.
Premier League.
Die vom iPad gar nicht. Ja, ja, die Premier League hat eine Toleranzgrenze. Aber gut, bei vielen endet die Toleranz ja sowieso bei RB Leipzig. Deswegen hätte die hier vielleicht auch nicht geholfen. Ja, aber genau, also um aber auf den Punkt zurückzukommen bei Leverkusen. Man muss jetzt irgendwie nicht so tun, als ob das nicht erklärbar wäre, dass die Probleme haben. Und man muss auch nicht so tun, als ob die Probleme jetzt die größten der Welt wären, weil Leverkusen immer noch gute Ergebnisse hat. Aber insgesamt finde ich, ist es schon ziemlich dünn, was von Leverkusen kommt. Und sogar die zweite Hälfte war zwar besser, aber ich würde ja auch nicht sagen, dass da jetzt Leverkusen wahnsinnig überlegen war, ehrlicherweise.
Nee, das sagt doch niemand. Also es war halt nur, dass sie überhaupt mal gute Aktionen nach vorne hatten. Ja. Und in der ersten Halbzeit gab es ehrlich gesagt keine, bis auf das 1:1. Und da sage ich halt auch, dass das eigentlich mehr aus Fehlern von Gladbach entsteht.
Definitiv. Interessant fand ich, dass sie manchmal fast so in einem 4-4-2 standen, je nachdem wie Grimaldo postiert war. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass der manchmal so weit vorne stand und eigentlich dann Tabsoba eher so Linksverteidiger spielen musste. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Grimaldo ist für mich Teil des Problems bei Leverkusen gerade. Der macht manchmal so sein Ding und mir ist jetzt in dem Spiel, gab es drei Situationen, glaube ich, wo er nicht den Weg in die Defensive macht, weil er sich darauf verlässt, dass sie es hinten geregelt bekommen und er Bock auf die Umschaltsituation hat. Könnte ein Thema kommen für Leverkusen. Haben wir da noch was zu diesem Spiel?
Ich habe nichts mehr.
Wir haben sehr kurz über diese Partie gesprochen und zwischendurch noch zur Hälfte über die Abseitsentscheidung von Köln. Aber ich glaube, so arg viel mehr steckte da auch nicht drin. Engelhardt war sehr stabil, habe ich aber schon gesagt. Stimmt, mir hatten die Haltung in der Anfangsphase, die hat mir sehr, sehr gut gefallen von Gladbach. Die waren einfach sehr giftig. So willst du auch ein Heimspiel sehen. Du musst im Heimspiel ja nicht 80% Ballbesitz und 15 Millionen Chancen haben, aber du willst zumindest sehen, dass die richtig schon, dass die Seele wirklich brennt und dass es nicht nur gesungen wird. Das hat mir gefallen.
Ja, also Gladbach fand ich, wie gesagt, hat mich positiv überrascht, gerade in der ersten Halbzeit.
Und das war jetzt auch nötig, denn Gladbach hat durch diesen einen Punkt jetzt 22 Punkte und damit eben auch nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und für die Borussia geht es in 2 Auswärtsspiele und beide werden herausfordernd. Einmal bei Eintracht Frankfurt und dann beim SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen Union spielt und dann zum FC Bayern muss. Also das ist wirklich jetzt ein harter Stretch für Gladbach. Und wer weiß, wie dann die Situation ist, wenn man dann zu Hause St. Pauli empfangen wird in 5 Spieltagen. Also deswegen dieser Punkt und vor allem auch die damit einhergehende Leistungssteigerung, das hat schon wirklich, das hat so sollen sein bei Borussia Mönchengladbach. Für Leverkusen wiederum bedeutet dieser Punkt, dass man jetzt mit 36 Punkten 3 Punkte hinter den Champions League-Rängen liegt. Zumindest Stand jetzt und 6 Punkte Vorsprung hat auf den 7. Tabellenplatz. Für Leverkusen geht's jetzt dann weiter. Nachdem man ja unter der Woche gegen St. Pauli im DFB-Pokal weitergekommen ist, spielt man jetzt wieder gegen St. Pauli und dann bei Piräus. Das sind die nächsten beiden Partien für Leverkusen. Soeben ist das Spiel abgepfiffen zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig und wir wollen jetzt kurz besprechen, wie es so lief. Ihr habt es ja mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es jetzt parallel zur Aufzeichnung gesehen, das heißt, verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht ganz, ganz tief ins taktische Detail reingehen. Leipzig geht in Führung in der ersten Hälfte nach einem Freistoß von David Raum von der rechten Seite, kann Christoph Baumgartner schon relativ unbedrängt einköpfen in der 29. Minute. Aber der FC bleibt dran, bleibt im Pressing auch präsent und schafft es tatsächlich durch so eine Situation auch das 1:1 dann zu erzwingen. Da bekommt Leipzig den Ball nicht geklärt gegen eben hochpressende Kölner und Jan Thiemann trifft mit einem sehr, sehr schönen Schuss zum 1:1. Leipzig reklamiert noch einen Foul von Johannesson an Nusa, aber dieser Treffer bleibt bestehen. Aber wir haben es vorhin noch gehört, direkt nach einem Treffer, da fallen oft weitere Tore und das ist dann hier auch der Fall. In der 56. Minute ist es wieder Christoph Baumgartner, der von Schlager eingesetzt den Ball wirklich sehr gut mitnimmt und dann mit einem starken Schuss zum 2:1 trifft. Danach passiert noch so einiges, was wir hier zum Teil auch diskutiert haben. Der FC hat weitere Chancen und es ist dann vor allem eine vermeintliche Abseitssituation, die zu großen Diskussionen sicherlich jetzt führen wird. Wir wissen es nur nicht, aber wir gehen davon aus, darüber wird noch gesprochen werden. Tatsächlich ist es so, dass Christoph Baumgartner wieder im Zentrum steht. Er verhindert einen Torschuss und zwar mit der nach hinten abgestreckten Hand kurz vor der Torlinie. Aber vorher gab es wohl eine ganz, 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 ganz knappe Abseitsstellung. Die muss auch noch am Bildschirm überprüft werden, weil es um die Frage geht, ist das hier ein aktives oder ein passives Abseits? Das macht Frank Willenborg und gibt dann eben keinen Strafstoß. Wie das die Kölner finden, das könnt ihr euch denken, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen gewinnt am Ende hier Leipzig tatsächlich sein Auswärtsspiel mit 2:1 und springt damit eben auf Rang 4 mit 39 Punkten. Köln wiederum bleibt bei 23 Punkten stehen und hat damit 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Christoph, wir beide hatten den besseren Blick hier auf den Bildschirm als der arme Sven. Nimmt dich auch ganz gut aus der Verantwortung.
Ja. Christoph. Das war auch vermutlich das erste Spiel dieses Jahr, das er von Köln gesehen hat.
Ja, genau. Wir haben dir beide Teams gefallen.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, nebenher zu podcasten, muss ich sagen. Geht mir auch aber so. Ich habe mich so nebenher ganz gut unterhalten gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass Köln es gut gemacht hat. Sie hätten durchaus durch Elmada in Führung gehen können. War jetzt keine riesige Chance, aber durchaus gut herausgespielt. Abschluss ein bisschen unglücklich, aber gut, ist dann mal so. Und hat gut dagegen gehalten. Leipzig hat dann eben das Tor gemacht. Aber so rein vom nebenher schauen, war es eigentlich relativ ausgeglichen. Leipzig ist natürlich an sich die Mannschaft, von der man mehr erwarten kann, auch auswärts. Klar, die spielen um die Champions League mit, hatte immer wieder ihre Gelegenheiten. Aber Köln durchaus auch positiv aufgefallen. Wie gesagt, immer wieder El Mala. Ist jetzt aber sicherlich auch nicht wahnsinnig überraschend.
Selbst für mich nicht.
Sehr gut. Ja, und war eigentlich, also Köln hat wirklich gut mitgehalten, macht dann nach längerem Anlaufen und immer wieder kleineren Chancen das 1:1 und dann ist es halt einfach extrem bitter, dass man quasi mehr oder weniger direkt danach wieder hinten liegt.
Ja, ja.
Man rennt die ganze Zeit an, versucht irgendwie den Ausgleich zu schaffen, schafft's und direkt danach gibt's den Nackenschlag. Ist von Leipzig dann natürlich stark, das auch so zu nutzen. Ja, und dann, also diese Abseitsentscheidung kann ich 0,0 nachvollziehen. Das ist für mich genau das gleiche Thema wie bei Heidenheim gegen Hamburg. Da ist halt wirklich ein bisschen die Frage, wo man am Ärmel, also wenn der Arm quasi nach unten hängt, diese Linie ansetzt. Und dann reden wir da halt von einem halben Zentimeter. Und ich glaube, du hast es vorhin gesagt und da gebe ich dir recht, das schwierige Spann ist dann wirklich froh, dass sie die Entscheidung nicht fällen müssen, ob das dann ein Handspiel ist oder nicht.
Ja.
Wobei für mich ist das eindeutig dann Hand. weil es mag keine Absicht sein, aber der Ball rollt sonst ins Tor und es ist eine Vergrößerung der Körperfläche, also ist das ein Strafstoß.
Aber hat da das Schiedsrichtergespann eine Option? Denn wenn sie die Linien so anlegen, wie sie sie angelegt haben, und ja, natürlich, wir zwei können jetzt diskutieren, ist die Linie exakt richtig an der richtigen Stelle der Schulter angelegt, ja oder nein? Aber jetzt, sie haben das entschieden und dann sehen die, dass es knappes Abseits ist.
Nee, da haben sie da haben sie natürlich keine Option. Das ist ganz klar, wenn sie sagen, die Linie liegt richtig, dann ist es Abseits, da gibt es auch keinen Toleranzspielraum. Aber ich bin, das tatsächlich verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, weil eine Abseitsentscheidung ist eigentlich so, wenn der VAR draußen sagt, das ist Abseits, dann ist es Abseits.
Ja, weil aber es halt aktiv zu passiv ist, passiv zu aktiv.
Aber ich, meiner Meinung nach liegt die Linie, also kann man halt einfach komplett drüber diskutieren, wie du die Linie anlegst. Und das kannst du nicht, also, es tut mir leid, aber da kannst du würfeln. Und dann reden wir halt von einem Zentimeter.
Ja gut, aber dann müssen sie halt auch würfeln. Also, weißt du, du hast ja keine Chance als Schiedsrichter gespannt. Also ich verstehe das, ich sehe das genau wie du. Und ich würde tatsächlich eher die Diskussion führen, ist das dann wirklich ein aktives Abseits? Also welche Rolle spielt das, ob 8 Meter von dem Spieler entfernt jemand mit der Hacke im Abseits steht? Und also vielleicht ist es uns durchgerutscht, weil wir jetzt nebenher noch den Podcast aufgenommen haben, aber ich habe da so kein hartes Eingreifen gesehen.
Deswegen habe ich es nicht thematisiert, weil ich es tatsächlich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen kann, weil es uns echt ein bisschen später dann aufgefallen ist. Aber das ist natürlich dann der nächste Punkt und das ist auch wahrscheinlich die einzige Erklärung, warum der Schiedsrichter überhaupt rausgeht und sich selber anschaut.
Ja, ja, klar.
Weil ansonsten ist es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, die meiner Meinung nach auch schon falsch ist, aber gut.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also der FC hat nicht schlecht gespielt, aber war nicht Leipzig auch vor allem in der zweiten Hälfte schon klar besser?
Ja, aber es redet ja auch keiner davon, dass es unverdient für Leipzig ist. Mhm. Also das würde ich ganz klar unterstreichen. Ich finde, Köln hat es gut gemacht. Insgesamt war Leipzig aber schon die gefährlichere Mannschaft und dass sie da mit dem Sieg rausgehen, ist dann irgendwo auch in Ordnung. Trotzdem muss man halt sagen, kann halt auch einfach dann 2-2 ausgehen.
Fair.
Und Köln hat es dafür halt wirklich gut gemacht, hat sie wirklich gut unter Druck gesetzt, hat sich immer wieder Chancen rausgespielt. Und dann ist es halt am Ende einfach ein bisschen bitter, dass man dann so das Spiel verliert.
Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass der FC hier letztlich von dem Spieler besiegt wird mit Christoph Baumgartner, der aus der Tiefe kommt. Weil ich finde, was der FC echt eigentlich ganz gut macht in der Saison, ist eben in der letzten Kette zu verteidigen. Aber wenn eben dann jemand nachrückt und mit Tempo in den Strafraum geht oder aus dem Halbraum kommt, da sind sie immer mal wieder anfällig gewesen. Und es war jetzt nicht so, dass jetzt Baumgartner 15 Chancen auf diese Variante hatte. Und natürlich das 1-0 muss man da, also das hat quasi damit nichts zu tun, weil es war ein Freistoß. Aber das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass da der FC tatsächlich seine Probleme hat. Und du siehst halt einfach, wie wichtig auch Baumgartner für Leipzig ist. Weil er, ja, einfach die neben Nusa ist er quasi die Gefahr, die schwer zu verteidigen ist. Und bei Nusa ist es halt eher im 1-gegen-1. Und bei Baumgartner ist es eher, du weißt nie, wann er den Lauf macht in die Tiefe und ob er eben mit Ball am Fuß macht oder eben um angespielt zu werden. Sven, wie viel von dem Spiel hast du gesehen? Fühlst du dich dazu aussagefähig?
Nee, also ich habe die umstrittenen Szenen und ich glaube, das erste Tor habe ich gesehen, aber das war's dann auch.
Okay.
Du hast auch einen extrem schwierigen Winkel auf den Fernseher, muss man jetzt hier mal für die nur Hörenden sagen.
Ja, also wenn ich mit euch rede, ich hätte natürlich zu euch weg.
Deswegen habe ich aber an dir vorbeigeguckt gewesen. ich gebe es zu. Es war jetzt auch für uns schwer einzuschätzen. Ich meine, es zeigt schon, also der FC ist schon auch wirklich gut in der Liga angekommen. Also dass die Leipzig echt auf einem guten Niveau halten. Und ja, Rabah hatte noch weitere Chancen. Den Pfostenschuss von Nusa, Romulo trifft auch einmal nochmal das Aluminium. Also da hätte auch noch mehr gehen können, aber ich finde, das, was Köln echt gut geschafft hat, war, das waren die Muster, die ich vorhin angesprochen habe, einmal kurz, dass sie halt im Anlaufen immer wieder Leipzig so auseinandergezogen haben. Also Leipzig baut ja inzwischen oft so im 3-1 auf, das war jetzt nicht immer so in dem Spiel, aber ich habe es, wie gesagt, jetzt ja auch nur so nebenher gesehen. Aber manchmal gehen die Außenspieler ein bisschen zu weit nach vorne, haben die wirklich lange Passwege und das hat, finde ich, Köln sehr, sehr gut offengelegt. Da waren sie auch mutig, finde ich. Haben da auch wirklich riskiert, dass eben dann Lund oder ein Thielmann auch mal ein 1-gegen-1 mit den schnellen Flügelspielern gehen müssen von Leipzig. Ja, das hätte fast für einen Punkt gereicht. Hilft natürlich wenig, aber es war ein gutes Spiel vom FC, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Kölner Fans werden sich hauptsächlich übers Ende aufregen, aber ja, mit so ein bisschen Abstand zu dem Spiel kann man echt sagen, die sind Aufsteiger, die haben das super gemacht. Mhm. Und da muss man mit zufrieden sein, sie stehen insgesamt gut da, aber auch da gilt, was du vorhin bei Hamburg gesagt hast, obwohl sie eine gute Saison spielen, obwohl sie gut dastehen, der Abstand ist nicht wahnsinnig groß. Mhm. Wobei stimmt, mir jetzt die hinten als Köln nicht wahnsinnig viel Angst machen würden im Moment, wenn ich selber so spiele.
Ja, wobei, man das, weiß das halt fühlst nicht, du natürlich anders. Klar. Ich glaube, dass, also nach dem, was ich gesehen habe, hatte Henrichs echt einen schweren Tag. Ich meine, ja, mit Elmala hat er natürlich auch den gefährlichsten Spieler. Ich meine, Elmala ins 1 gegen 1 zu kriegen, das ist ja das kleine 1-Maler-1.
Wir ignorieren das.
Aber, ja. Mehr habe ich nicht vorbereitet zu diesem Spiel. Ich habe es ja nicht mehr vorbereitet, ist mir gerade so eingefallen. Nee, also gutes Spiel vom FC, frustrierendes Ende, durchwachsenes Spiel, hätte ich gesagt, von Leipzig, da muss eigentlich schon mehr gehen, aber Leipzig ist halt oft in dieser Saison nicht in der Lage, Kontrolle auszuüben gegen Gegner, die hochpressen. Da sind sie einfach zu fehleranfällig für und ja, das hat man, glaube ich, in dem Spiel dann auch in Summe dann wieder gesehen.
Ja.
Da würde ich sagen, beenden wir doch hier den Part zu diesen beiden Teams. Ich sag's euch noch kurz, wie es weitergeht für die beiden. Und dann schauen wir jetzt dann noch in Ruhe das letzte Spiel und melden uns danach nochmal bei euch. Also für euch gibt's jetzt dann nur einen kleinen Schnitt. Der FC wird jetzt dann als nächstes beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Also zwei sehr interessante Partien, die da auf die Kölner warten. Und RB Leipzig wiederum freut sich jetzt dann auf ein Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim FC Bayern und dann geht's zu Hause gegen den VfL Wolfsburg weiter. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams und wir hören uns gleich wieder, für uns dann in anderthalb Stunden, wenn wir gesehen haben, wie Bayern gegen Hoffenheim gespielt hat. Wir sind nochmal zurück und sprechen jetzt über die gerade eben beendete Partie Bayern gegen Hoffenheim. Christoph, deine Quick Reaction.
Auch in der Höhe verdient. Nee, also insgesamt finde ich, Bayern könnte mal langsam darüber nachdenken, mal wieder zu verteidigen. Nettes Spiel zum Anschauen. Über die rote Karte an sich kann man tatsächlich diskutieren. Also ich finde, wenn man auf Foul entscheidet, dann ist es Elfmeter und rot, weil nicht ballbezogen. Mhm. Ob es ein Foul ist, das kann man aber tatsächlich, finde ich, durchaus diskutieren. Mhm. Ich sag mal, er schiebt zuerst, dann kommt Luis Diaz in diese kleine Drehbewegung, dann ist es ein weiteres Ziehen. Ja, also kann man, muss man nicht geben, würde ich jetzt mal so sagen. Dann von Kane gut verwandelt. Kane kann eigentlich auch direkt das zweite noch nachlegen. Der zweite Elfmeter ist meiner Meinung nach unstrittig. Aber insgesamt Hoffenheim immer super gefährlich bei diesen langen Bällen, die Bayern einfach nicht gescheit verteidigt bekommt. Sie pressen auch gut. Das 2-1, also ich weiß nicht, was Neuer da macht, da kann er einfach über rechts aufbauen, aber versucht halt den Chipball auf den Außenverteidiger, der nicht ankommt und legt sich den dann, also der wird dann halt gut reingelegt. Also ich sag mal, wenn das 11 gegen 11 gespielt wird, dann wird es ein ganz anderes Spiel, da bin ich mal gespannt, wie Bayern das gewinnt. Mhm. Also ich denke schon, dass sie es gewinnen, aber auf jeden Fall nicht 5-1, das ist ganz klar. Und dann zweite Halbzeit war es für Hoffenheim dann einfach schwierig und selbst da haben sie aber teilweise noch ihre Chancen rausgespielt, weil die Restverteidigung von Bayern einfach nicht mehr gut steht, die letzten Spiele. Ja gut, und da machen sie halt mit ihrer Qualität einfach noch ein, zwei Buden. Das kann man dann aber auch erwarten. Ja, und viel mehr habe ich da tatsächlich jetzt gar nicht so zu sagen.
Sven?
Ja, also kann ich.
Also ist dein erstes Spiel von Bayern, was du wahrscheinlich siehst?
Naja, gelegentlich schaue ich dann vielleicht doch schon mal noch die Bayern-Männer und nicht nur die Frauen. Aber ich schließe mich Christoph an, wobei die letzten 30 Minuten gefühlt eigentlich fast nur Bayern gespielt hat, dominiert hat, bis auf die dann in der zweiten Halbzeit, kurz nach der zweiten Halbzeit, die 1-2 Aktionen von Hoffenheim, wo sie relativ kompakt hinten standen, dann schnell auf Touré rausgespielt haben, der durchgestartet ist. Das waren so die zwei Dinger, die ich von Hoffenheim im Kopf noch habe in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit fand ich es eigentlich relativ ausgeglichen. Elfer kann man geben, muss man nicht geben. Ich hätte ihn jetzt eher nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann allerdings auch sagen, genauso eigentlich fast, also beim zweiten Elfer war halt vielleicht auch clever gemacht. Von Diaz, wie er sich quasi vor dem Verteidiger von Hoffenheim stellt, in der Hoffnung, dass er ihn irgendwie ein bisschen runterdrückt. Aber ansonsten fand ich das zumindest eine Offensive, souveränen Auftritt von Bayern. Da hätten wahrscheinlich sogar in der zweiten Halbzeit noch gut und gerne das eine oder andere Tor mehr fallen können, wenn man die Chancen ein bisschen konsequenter genutzt hätte. Und ja, der Fehler von Neuer, der letztendlich zum Tor von Hoffenheim geführt hat, vielleicht hat der Neuer ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, hat gedacht, das geht auch so gut. Nachdem er vorher so gut gehalten hat, genau, er hat ja tatsächlich auch 2-3 gute Dinger gehalten. Und fand ich allerdings auch clever von dem Hoffenheim-Spieler, das weiß ich nicht, wer es genau war, aber was Kramaric?
Aslani legt auf Kramaric und er trifft dann.
Das war schon clever gemacht, wie er sich mit seinem Körper quasi in diesen Lupfer von Neuer reindreht und reinkrätscht sozusagen in die Luft, um den Ball da ja irgendwie abzustoppen. Das ist ja so eine Aktion, wo du sagst, naja gut, entweder kriege ich den Ball und ich stoppe ihn, wenn nicht, ist halt auch nicht weiter schlimm, weil es halt am 16er im Aufbauspiel war. Und in dem Fall war es, glaube ich, ein 50-50-Spiel, dass er dann gewonnen hat, dass er den abgefangen hat. Aber ich würde jetzt sagen, Neuer macht so einen Fehler nicht noch ein zweites Mal. Allerdings ist Neuer jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Insofern bin ich mir da jetzt nicht so sicher.
Eben, und macht er nicht irgendwie einen Fehler dieser Art einmal pro Spiel inzwischen?
Das könnte möglicherweise sein. Das ist auch möglicherweise ein Grund, warum es halt hin und wieder doch in letzter Zeit Diskussionen um und über Manuel Neuer gibt und gab.
Also ich muss sagen, Hoffenheim spielt mit Akpo Boomer. Hoffenheim ist gebeutelt von Magen-Darm und hat deswegen zum Teil auch nur Nachwuchskräfte auf der Bank. Mussten sie jetzt nicht bringen, aber das hat auch mit dem Spielverlauf zu tun. In der ersten Hälfte hat Bayern Expected Goals Wert von 3,54. Da sind aber 2 Strafstöße mit dabei, also 1,5 kann man mal abziehen, das heißt 2 haben sie so grob. Hoffenheim hat einen Expected Goals Wert von 1,66 und sie spielen weite Teile der ersten Hälfte in Unterzahl. Plus Großchancen laut Opta 5 für Hoffenheim, 5 für Bayern. Nur in der ersten Hälfte. Also Christoph, wann fangen die Bayern mal wieder an zu verteidigen? Also wird das irgendwann mal wieder kommen? Weil immer wird das doch nicht gut gehen können. Ist es ja auch nicht in der Vergangenheit.
Nö, sollte auch langsam mal wieder besser werden, weil es kommen natürlich dann auch noch andere Gegner und irgendwie kann man sich das gefühlt zwar in der Bundesliga erlauben, auch da nicht gegen jeden Gegner. Jetzt heute, die rote Karte verändert halt das Spiel einfach komplett.
Ja.
Deswegen war es dann im Grunde wurscht. Aber für die Ambitionen, also muss wieder besser werden. War aber auch schon mal besser. Es ist halt schon ein bisschen die Frage, ob zu sehr immer die gleichen spielen und das jetzt irgendwie zu viel ist gerade. Aber die letzten Wochen ist es definitiv nicht mehr so kompakt und gut, wie es mal war.
Ja, also ich muss sagen, also was ich halt interessant finde, ist, dass Hoffenheim halt die Manndeckung, die Bayern spielt, so gut offenlegen konnte. Also in der zweiten Hälfte hat man es ja dann auch gesehen. Upamecano verfolgt Kramaric und er verfolgt ihn quasi bis in den gegnerischen Strafraum. So verteidigt Bayern. In der ersten Hälfte war es noch nicht ganz so eindeutig. Aber wie gut es Hoffenheim geschafft hat, Spieler aus ihrer Position zu ziehen, wie sie die Stanišić-Seite bespielt haben, mit Burcher und Touré und Prömel, der auch manchmal auf die Seite mit raus ist. Ich finde, also natürlich ist Hoffenheim ein sehr guter Gegner und die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Haben halt 1-5 verloren, aber die Gründe dafür sind ja offensichtlich unter anderem die Unterzahl. Aber Hoffenheim hat in dem Spiel nichts gemacht, was ich noch nicht gesehen habe von Hoffenheim in dieser Saison. Und das finde ich schon interessant, dass Bayern das nicht verteidigt bekommt. Also man muss jetzt nicht ein riesiges Thema draus machen, weil am Ende ist es ein 5-1. Ich sehe jetzt schon wieder die YouTube-Kommentare. Ich grüße Bayern Wolfgang 66 ganz herzlich. Aber also ich finde es wirklich erstaunlich, weil du könntest so ein Spiel nämlich auch einfach erdrosseln. Also Bayern hat von Beginn an gute Chancen und sie könnten mit sehr, sehr gutem Gegenpressing und mit einem guten Pressing könnten sie so ein Spiel auch einfach ungefährlich für sich selber halten. So wie es St. Pauli gegen Stuttgart zum Beispiel gemacht hat. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Und dass das Bayern nicht hinbekommt, dann sollen sie machen. Aber finde ich schon interessant. Und ich frage mich schon, also jetzt, wenn Leimer zurückkehrt, wird es, glaube ich, besser werden. Weil das nach vorne und nach hinten was bedeutet. Ich muss sagen, Stanisic hat mich nicht überzeugt. Davis hatte heute eine undankbare Aufgabe. der musste gegen Zufall ran und Zufall ist ja der laufstärkste Spieler oder mit einer der laufstärksten Spieler der Liga. Da musste Davis ganz schön mitziehen, hat auch dazu geführt, dass sie ja manchmal in Fünferkette verteidigt haben, in Überzahl. Es sah total absurd aus, fand ich. Aber ja, ein bisschen verwundert es mich, ehrlich gesagt, wie der FC Bayern spielt. Aber ich sehe es wahrscheinlich auch viel zu kritisch.
Wahrscheinlich.
Was übersehe ich denn dann da, Sven? Die Offensive.
Die Offensive, ja. Also ich fand das halt schon, also wie gesagt, wenn man die Chancen halt, ja, es waren 10 Hoffenheimer auf dem Platz, aber ich fand das Offensiv halt schon stark. Und also ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal Diaz und Kane gesehen.
Wie, du hast die zum ersten Mal gesehen? Jetzt ernsthaft?
Natürlich.
Du hast diese Saison noch gar nichts gesehen von Diaz und Kane?
Nein.
Hast du nicht vorhin gesagt, Bayern, hast du schon ab und zu mal reingeschaut?
Naja, die letzten Jahre.
Ach so. Schau mich nicht so an, ich hab's angeschaut.
Du hast zum ersten Mal Diaz und Kane heute gesehen.
Ja.
Am 21. Spieltag.
Ja. Man hat andere Sachen zu tun.
Wer bist du, Sven? Wer bist du? Und wie bist du zu meiner Super Bowl Party gekommen? Ja, fantastisch. Ja, stark. Und wie haben sie dir gefallen? Dieser Diaz ist kein schlechter, oder?
Ja, dieser Diaz ist kein schlechter. Da wurde das mal Anfang der Saison irgendwie so, ach, Diaz, ich weiß nicht, so viel Geld und für so einen alten Sack.
Das ist ja witzig. Du hängst noch auf dem Diskussionsniveau dieses Sommers, wo man doch gesagt hat, Diaz ist zu alt und zu teuer.
Ja, nein, ich hänge nicht da drauf. Aber ich sage ja, deswegen ist es ja.
Du fandst ihn jetzt gar nicht so schlecht, ne?
Ja, genau. Also
kann man mal bringen.
Fand ihn gar nicht so schlecht, wie man ihn gemacht hat, sagen wir mal so.
Wusstest du, dass es Lennart Kahl gibt?
Ja.
Okay, also hatte ich jetzt nicht gewundert, warum
der Michael Ballack ist dein Berater, stimmt das?
Ja, stimmt. Und damit geht der Zone wahnsinnig schlecht um. Das müssten die nämlich eigentlich bei jeder Übertragung dazu
sagen. Und der
sagen.
War heute Experte.
Aber dass bei der Zone journalistische Standards nicht immer die oberste Priorität haben. Okay.
Ja.
Ich werde vielleicht jetzt zu ehrlich.
Max, du kriegst keinen Kaffee mehr heute.
So oder so wäre es spannend gewesen, das Spiel 11-11 gegen 11 zu sehen.
Ja.
Ich finde, Bayern hat eigentlich ganz gut angefangen, hatte ja auch schon ein, zwei Chancen bis halt zu diesem Elfmeter und der roten Karte. Aber Hoffenheim wäre wirklich gefährlich geworden, glaube ich. Nur so war es halt relativ schnell dann doch einfach durch.
Ja.
Und dann war es einfach ein komplett anderes Spiel. Das kann man dann kaum noch richtig bewerten, sage ich mal.
Wobei ich finde, also auf jeden Fall spielt diese Überzahl eine Rolle beim Bayern-Sieg, aber auch schon vorher haben sie sich gute Chancen rausgespielt.
Sag ich.
Also ja. Hoffenheim genau. Hatte vorher auch schon Probleme und das kannst du mit anderen Faktoren dann begründen, wie eben Akpo Buma muss neben Kabak spielen und der ist halt nicht der stärkste Innenverteidiger. Haidari muss rausrücken, der ist halt stärker im Zentrum, wobei ehrlicherweise dann, als er im Zentrum gespielt hat, haben wir auch gesehen, was passiert ist. Aber ja, das war natürlich schwierig für Hoffenheim. Aber ja, Sven, wenn du jetzt quasi jemand bist, der jetzt zum ersten Mal ein Spiel der Bayern-Männer in dieser Saison gesehen hat, kannst du verstehen, warum die Tabelle so anführen?
Ich glaube schon, ja. Also, ich meine, Harry Kane ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also, das ist schon echt ein, Naturereignis, glaube ich.
Und dabei hat er heute nicht mal sein bestes Spiel gemacht, weil er ja doch auch einige Dinge liegen
lassen.
Also,
ja,
muss ich jetzt auch mal sagen, er hat schon noch einige Dinge liegen lassen heute.
Ja, ja, klar.
Also gerade das 2-0, wo er alleine vor dem leeren Tor mehr oder weniger steht und ihn daneben schießt.
Ja, ist keine Pernille Harder, da sind wir uns einig, ja.
Aber auch der Assist halt auch auf Diaz war grandios. Und Diaz eben auch mit links angenommen, mit rechts abgeschlossen.
Mhm.
Absolut fantastisch. Also bin total begeistert. Ich bin nicht hyped, ich bin begeistert. Also ich werde jetzt nicht die FC Bayern Frauen gegen die FC Bayern Männer wieder eintauschen.
Das musst du ja auch gar nicht. Also am Ende verdient der Sieg. Gibt's noch irgendwelche Erkenntnisse? Es ist diese Spiele in Überzahl, also es gehört zum Fußball mit dazu. Man kann drüber sprechen, ob das hier das richtige Bestrafungsmaß für das Vergehen ist. Aber hast du ja schon angedeutet, Christoph, dass man da sehr gut drüber diskutieren kann. Aber gibt's noch irgendwelche anderen Erkenntnisse aus dem Spiel jetzt?
Also Bayern muss, wenn sie dieses Jahr in der Champions League und international erfolgreich sein wollen, müssen sie schon die Rechtsverteidigung mal in den Griff bekommen, weil das ist an sich zu einfach, wie da Hoffenheim dann auch durchgekommen ist. Und das gegen 10 Mann schon ein bisschen dünn. Ansonsten steht aber ein souveränes 5-1 und dann ist halt die Frage, wie hoch man das einfach hängt. das Spiel ist einfach, wie gesagt, durch die rote Karte komplett anders gelaufen.
Ja, voll.
Ich denke aber, dass sie es auch so gewonnen hätten. Das muss ich dann schon auch sagen.
Und dafür, dass es die beiden offensiv stärksten Teams der Liga waren, die aufeinander getroffen sind, glaube ich.
So viele Tore schießt Hoffenheim gar nicht, oder?
Ich habe mich gerade, wie man gehört hat, verklickt. Nein, du hast recht, Sven. Hervorragend vorbereitet.
Ja.
Ja, ein Tor. Okay.
Ein Tor mehr als Dortmund, ja.
Ja. Und dann lässt man eins zu und schießt vier, trotz, auch wenn Hoffenheim, wie gesagt, nur mit 10 Mann auf dem Platz stand. Ja. An der Defensive kann man immer kritteln. Also da wird man defensiv immer was finden. Wenn man so will. Mhm. Ja. Ich glaube, also ich habe jetzt kein Spiel vom FC Barcelona gesehen, aber wir alle wissen, dass Hansi Flick ja eher doch offensiv als defensiv
eben,
orientiert ist.
Also die jetzt als defensiven Maßstab heranzuziehen, da machst du es dir auch ein bisschen einfacher. Ja, okay. Ich meine, es ist ja wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich verstehe auch alle Bayern-Fans, die jetzt irgendwie das zu kritisch fanden, wie ich jetzt eingestiegen bin in dieses Segment. Ich finde tatsächlich, dass die Defensivleistung nicht gut ist. Und das zeigen ja auch die Gegentreffer, die man kassiert hat. Und das zeigt auch die Art und Weise, wie Spiele gelaufen sind. Sogar ein Spiel gegen Saint-Gilloise, wo du zwar mit einem ohne Gegentor rausgehst aus diesem Spiel, aber da war die erste Hälfte nicht gut. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert gegen eins der besten Teams der Liga aktuell, das aus verschiedenen Gründen aber an dieses Niveau auch nicht rangekommen ist. Aber dass sie in Unterzahl sich noch von Touré irgendwie narren lassen. Und dass Hoffenheim in Unterzahl hochpressen kann und dafür von Bayern erstmal nicht bestraft wird, das ist schon kurios. Aber gut, dann schauen wir, wie es weitergeht. Bayern spielt jetzt zu Hause gegen Leipzig im DFB-Pokal und dann bei Werder Bremen. Hoffenheim wiederum wird jetzt zu Hause gegen Freiburg spielen und dann in Köln. Und damit haben wir tatsächlich diesen Spieltag hier besprochen. Wollen wir jetzt noch Awards vergeben? Wir haben jetzt vorhin gar nicht mehr drüber geredet. Nee, machen wir das
haben
noch?
Wir gesagt, machen wir nicht.
Okay.
Fantastisch, das werden die Fans lieben da draußen. Aber dann können wir jetzt noch über das reden, worauf hattet ihr heute weniger Lust? Auf das, also hier Sendung aufnehmen mit Zusammenfassungswissen oder den Super Bowl, den wir später nachts noch gucken werden?
Auf den Super Bowl.
I'm just here so I don't get fined.
Das ist allerdings wahr, du musst ja quasi als Bruder hier sein. Also dazu muss ich kurz erklären, langjährige Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich, aber Christoph sitzt hier im Steelers-Trikot neben mir. Ich habe die Packers verleugnet, ich habe meinen Pullover zugemacht und als 49er ist der Sven jetzt auch nicht der glücklichste der Welt. Nein. Woran lag's denn, Sven? Verletzung mal wieder. Warum habt ihr immer so viele Verletzte?
Wenn die 49ers das wüssten, würden sie es hoffentlich ändern.
Ja, da habe ich eine schöne Theorie über das Trainingsgelände und angrenzende Bauten gelesen und Strahlung und so ein Verschwörungskram. Oh. Super lustig.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem ich letztens gesprochen habe, aber irgendjemand, da habe ich auch über diese Thematik gesprochen und dann meinte er zu mir, naja, der Trainer von den 49ers nimmt halt keine Rücksicht und lässt halt einfach brutal hart trainieren.
Ist das? Nein, ehrlich? Kyle Shanahan ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Ich hätte genau andersrum gesagt. Meine nächste Frage an dich gewesen, wie ist das, einen Trainer zu haben, bei dem man weiß, das ist mit Sean McVay wahrscheinlich mit der beste Trainer der Liga und deswegen weißt du, es gibt quasi ein Fenster, ein Super Bowl-Fenster, das viel länger offen ist als für ganz viele andere, wo das Super Bowl-Fenster quasi mit Quarterback und O-Line oder irgendwie sowas zusammenhängt.
Boah. Also,
siehst du es gar nicht so positiv?
Nein, also man muss schon sagen, also die letzten Jahre haben wir die 49ers, sind es ja doch immer irgendwie in die Wildcard, in die Playoffs und vor 2 Jahren, 3 Jahren in den Super Bowl gekommen. Ja, aber jedes Jahr werden sie letzten Endes durch diese vielen, vielen, vielen Verletzungen zurückgeworfen.
Aber kann er da was für?
Naja, wenn es dem so ist, dass er angeblich so hart trainieren lässt, dass er auch keine Rücksicht auf Verletzungen nimmt, also wie heißt das gleich nochmal, Belastungssteuerung.
Ja.
Naja, was willst du da machen? Also die Verletzungen müssen ja irgendwo herkommen. Und zwar jede Saison. Das ist in der Diskussion, die, wenn wir die Parallele aufmachen zum Fußball, die wir ja auch schon, glaube ich, bei Bayern und bei Dortmund mal hatten in der Vergangenheit, weil auch in Dortmund eine Zeit lang irgendwie
laufen. Ja, bei Dortmund soll es der Hybridrasen sein, aber da habe ich jetzt dieses Jahr auch nichts mehr von gehört. Komischerweise. Ja, okay, ich sehe schon. Aber ja gut, müsste man jetzt die Verletzung nochmal durchgehen. Aber ich hätte eben gedacht, dass man als 49ers-Fan, einer unserer Brüder ist ja auch 49ers-Fan, dass man da eigentlich ein entspanntes Leben hat. Weil du weißt, du hast einen der besten Coaches, du kommst sogar mit Mr. Irrelevant bis in den Super Bowl, wenn es denn sein muss. Und dann ist es quasi einfach nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten, bis dann irgendwann der nächste Ring fällig ist. Während halt wir zwei, also Christoph und ich meine, Christoph hat jetzt Mike McCarthy an der Backe. Das Gute ist, dass der einen unglaublichen Bezug zu Pittsburgh hat, das wusste ich ehrlicherweise nicht. Als ich diese Pressekonferenz gesehen habe von ihm, wo er mit Tränen erstickter Stimme sagt, ey, ich kann endlich jetzt Pittsburgh-Farben tragen offiziell, weil ich jetzt hier Trainer bin, dann dachte ich mir, okay, ach, deswegen haben sie ihn verpflichtet, aber bis dahin hatte ich es ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ich auch nicht. Aber diese Saison hat einfach nur wehgetan in allem.
Ja, aber ich gebe allerdings natürlich zu, dass du als Steelers-Fan, noch ein bisschen beschissener dran bist als der Max als Packers.
Wobei man zugeben muss, es ist halt einfach die NFL. Es gibt 32 Teams und auch ich als Steelers-Fan sollte vielleicht nicht rumheulen, wenn du dir mal anguckst, was es da für Franchises gibt.
Eben, die einfach
durchgehen. Ja, auch oder die Cardinals Raiders jetzt. Auch die Cardinals, die unerfolgreichste Franchise ever sind die Jets. Es gibt so viele Mannschaften, die einfach immer mies sind und trotzdem ertrage ich es kaum noch, dass man jedes Jahr einfach so blöd irgendwie ausscheidet.
Das ist aber eigentlich toll, wenn man bedenkt, wie sehr man ja eigentlich teilweise auch dieses amerikanische System lobt, weil es ja so ausgeglichen sei.
Und dann gibt es aber halt immer wieder Mannschaften, die das Ganze ad absurdum führen, was es einfach so schlimm macht irgendwie.
Ja, ich meine, das Gute ist ja, wir haben jetzt einen Super Bowl ohne die Chiefs, das wurde uns geschenkt. Wir haben halt die Patriots dafür bekommen. Also
und
was,
die Seahawks.
We have won, but at what cost? Das ist quasi dieses Meme.
Die Antwort ist gar nicht.
Ja, genau, antworte gar nicht.
Und bevor die Patriots-Fans sich jetzt aufregen, es ist der pure Neid, der aus mir spricht. Und trotzdem kann ich es nicht ertragen. Ich habe die, jahrelang haben die alles gewonnen. Jetzt waren sie mal 3 Jahre pseudo schlecht und jetzt sind sie wieder im Super Bowl und haben wieder einen Quarterback, mit dem die nächsten Jahre wieder immer ganz gut sein werden, auf jeden Fall. Und ich ertrage es einfach nicht. Ich hasse es. Ich hoffe, sie kriegen massiv auf die Fresse heute Nacht. Aber ich möchte betonen, es ist der pure Neid. Von dem her, alles gut.
Ich möchte einen nicht mehr unter uns weilen Schalke-Fan zitieren für diesen Super Bowl.
Hoffentlich verliert ihr alle. Ja, aber das hatten wir ja so oft in den letzten Jahren. Ich meine, Chiefs gegen Eagles, da wirst du mir auch nicht erzählen, dass ich jetzt dafür irgendwie mich begeistern soll. Aber ist denn das bei euch auch so? Ich meine, Christoph, bei dir weiß ich es natürlich ein bisschen. Wie hat sich die Football-Begeisterung verändert in den letzten Jahren?
Meinst du jetzt bei mir selbst oder allgemein? Oder was meinst du genau?
Bei dir.
Bei mir. Also ich bin ja schon seit Jahren wirklich sehr krass dabei, würde ich sagen. Also ich schaue von den Steelers, ich würde mal behaupten, dass ich seit 2016 Minimum habe ich eigentlich jedes Spiel gesehen. Und ich war ja davor auch schon jahrelang Fan, also ich bin da schon wirklich gut dabei. Es ist halt so eine Achterbahnfahrt und da bin ich im Football tatsächlich inzwischen krasser dabei als im Fußball. Und wenn ich jetzt so dieses Jahr mir anschaue, ich bin komplett ohne Hoffnungen in die Saison gestartet. Nein, Spaß. Also es ist so, ich meine, dass die nicht um den Super Bowl mitspielen, war mir gleich klar. Das ist auch völlig in Ordnung so an sich. Das kann nicht jedes Jahr sein. Aber diese Playoff-Niederlagen der letzten Jahre, früher von den Killer Bees, wo man wirklich auch eine gute Mannschaft hatte und es jedes Jahr geschafft hat, rauszufliegen, entweder durch Calls der Schiedsrichter, über die man diskutieren kann, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt richtig waren, aber trotzdem nerven, oder weil man es schafft, gegen die Denver Broncos und Tim Tebow zu verlieren. Oder die Jacksonville Jaguars und Blake Bortles.
Ja,
oder gegen die Cleveland Browns, wo man nach dem ersten Quarter 0-28 hinten liegt. Oder ich könnte noch endlos so weitermachen. Man schafft es einfach, jedes Jahr rauszufliegen. Und dann spielen sie dieses Jahr irgendwie ganz gut, gewinnen zum Glück das Spiel in Dublin, wo ich mein erstes Steelers-Spiel live gesehen habe, was mir einfach keiner mehr nehmen wird, weil das war einfach ein unfassbar geiler 24-Stunden-Trip. Für den mich jeder für verrückt erklärt hat, weil ich einfach ohne Hotel dahin geflogen bin und war super. Bis halt dazu, dass sie jetzt halt in die Playoffs kommen, im Endeffekt durch Glück, weil halt die Ravens das Field Goal verschießen, um dann halt einfach wieder direkt sang- und klanglos auszuscheiden, mehr oder weniger, auch wenn die ersten drei Viertel ganz gut waren. Und dann geht halt Mike Tomlin, und ich kenne die Steelers nur mit ihm als Trainer, was schon richtig krass ist, Was mir aber ehrlich gesagt schon dann irgendwo Hoffnung gegeben hat, weil ich den Typen einfach massiv feiere, aber es hat halt einfach nicht mehr funktioniert und man hat Veränderungen gebraucht. Sprich, ich war komplett am Boden, dass die Saison am Ende war und habe keine Hoffnung gesehen für die nächsten Jahre. Dann geht Mike Tomlin, da denkt man sich, okay, wenn sie jetzt einen neuen jungen Trainer holen, der richtig neue Innovationen bringt, also man hatte quasi wieder Hoffnung, dann verpflichten sie Mike McCarthy, der ein hervorragender Footballtrainer ist, davon bin ich überzeugt, der aber halt für mich nicht für irgendwas Neues steht, sondern einfach nur für weiter so wie bisher. Sprich, die Kurve ging wieder komplett nach unten. Dann gibt er diese Pressekonferenz, wo man sich so denkt, ja okay, aber der ist wirklich mit Herz und allem dabei. Und gleichzeitig denke ich mir so, das wird doch die nächsten Jahre wieder nichts. Das ist, also in der Saison hatte ich zu knabbern, sagen wir es mal so.
Aber dein Enthusiasmus ist ungebrochen. Sven, wie ist es bei dir?
Genau.
Also in den letzten Jahren ist es tatsächlich auch weniger geworden, was ich an American Football konsumiere. Also wirklich auch fast nahezu gegen null. Ich habe tatsächlich das Wildcard-Player von den 49ers gesehen. Aber das hat meistens einfach auch mit dem Zeitaufwand zu tun, weil ich finde, American Football zu schauen halt schon auch extrem zeitaufwendig, vor allem je nachdem, wann die Anstoßzeiten sind. Wenn man dann am Wochenende unterwegs ist oder irgendwelche anderen Sachen zu tun hat, dann ist es halt schwierig. Also da verfolge ich das dann immer zunehmend am Rande. Aber ich finde es tatsächlich interessant und spannend, wie andere Menschen in unserer Bubble und vielleicht auch in unserem Alter zunehmend mehr Spaß und Freude am American Football finden. Das, glaube ich, spiegelt halt tatsächlich auch nur das größer werdende allgemeine Interesse am American Football in Deutschland wider. Was sich meiner Meinung nach allerdings auch leider nicht auf den lokal spielenden American Football niederschlägt, und damit meine ich dann halt nicht jetzt die European
EFL
Football League,
ELF,
European League, sondern halt eigentlich eher schon die GFL, German Football League, wo wir hier auch in München die Munich Cowboys haben. Wenn ich es schaffe, bin ich einmal in Pro-Saison da, ein Spiel zu fotografieren, aber das, was da halt an Zuschauern ist, ist halt auch relativ wenig. Ich kenne da tatsächlich auch noch die Zeiten von vor 20 Jahren, wo man dann im Halbfinale gegen Braunschweig vor 5.000, 6.000 Zuschauern gespielt hat. Ich glaube, da sind die Cowboys halt auch inzwischen weit davon entfernt. Ja. Natürlich hat man auch das Problem, dass mit dieser EFL die ganzen GFL-Teams halt teilweise kaputt gemacht wurden, weil die ganzen Spieler alle weggeholt wurden für die Franchises wie Munich Ravens, dann
in Stuttgart war
Stuttgart also Search, was Stuttgart Scorpions war und so weiter und so fort. Etwas, was ich für den völlig falschen Ansatz gehalten habe, aber da bin ich auch nicht nah genug am Football im Allgemeinen dran, um das halt irgendwie beurteilen zu können. Das ist nur meine Sicht von außen. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass der lokale American Footballer einfach viel, viel stärker davon profitieren würde, von der steigenden Popularität der NFL, weil es sind sehr, sehr viele Menschen in unserem, meinem Umfeld, die inzwischen Football schauen, die sich für Football interessieren, die ein Team haben, ja. Klar, das reflektiert dann natürlich auch in was für Teams, die sich dann rausgepickt haben. Ja. Ich fand das so schön, bei einem Wildcard-Playoff-Team, bei einem Wildcard-Playoff von den 49ers, wo dann eine Umfrage in den Social Media gemacht wurde, wie viele Likes gibt es für die 49ers, für das Team, und da waren dann irgendwie 2000 Likes für die 49ers. Und dann meinte der eine Kommentator, dessen Name mir gerade nicht einfällt, denn er hat gesagt, ja, das sind die alten Fans. Und das ist, glaube ich, tatsächlich richtig, weil also sehr viele 49ers-Fans wie ich kommen halt aus den 1890er Jahren.
Das hatte auch seinen Reiz. Also gerade nerven uns all die Tom Brady Patriots-Fans, die nicht wissen, dass man nicht die ganze Zeit gewinnt und deswegen ein bisschen schlechter damit umgehen können, wenn sie mal nicht gewinnen. Aber irgendwann wirst du mal sagen können, jemand in deinem Alter, der sich für Football interessiert, ich verstehe, warum du Patriots-Fan geworden bist, warum du Chiefs-Fan geworden bist. Und bei den 49ers fängt es halt viel, viel früher an.
Ja, genau. Und jetzt hast du halt viele Patriots-Fans, die halt durch diese erfolgreiche Ära mit Bill Belichick, groß geworden sind in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, ja. Packers-Fans, die mit Brett Favre groß geworden sind. Hallo Max, grüß dich. Ja.
Aber da kann ich gleich noch was zu sagen, ja.
Ja, selbst Denver Broncos, die vor 10, 15 Jahren eine ziemliche Hochphase auch hatten, wo dann viele Broncos-Fans gekommen sind. Chiefs, die letzten Jahre, klar. Wie viele Chiefs-Klamotten sehe ich hier in München? Hoodies, Mützen, whatever. Aufgrund der letzten Jahre. Und die Chiefs waren vorher jahrelang scheiße.
Wir haben die Chiefs auch noch in London gesehen. Mhm. Also mit Alex Smith war der da Quarterback.
Ex-Quarterback.
Ja, wo wir noch mit den Dauerkarteninhabern gesprochen haben, die dafür nach London geflogen sind.
Ja, das war stark.
Das war gegen natürlich die Jets, glaube ich, oder?
Nee, gegen die Jaguars.
Ach, gegen
Jacksonville Jaguars, gegen Chiefs war das.
Oh Mann, ey, das war auch wirklich kein...
Ja, es hat halt hier einfach in Deutschland keinen einen örtlichen Bezug, sag ich mal. Und dann sucht man sich halt sein Team irgendwo raus.
Ja, ja.
Und das ist auch völlig legitim. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist völlig in Ordnung.
Ja. Aber, also, um meine Frage quasi auch noch selber zu beantworten. Ich merke nämlich, dass bei mir langsam sowas kippt an verschiedenen Stellen, was meine Football-Begeisterung angeht. Also zum einen ist es so, dass ich habe ja auch jedes Packers-Spiel gesehen und im Real Life und bin auch ganz, ganz oft nachts dafür aufgestanden und so weiter und so fort und hatte dann den ganzen Tag einfach schlechte Laune, weil ich zu müde war und wenn sie dann noch verloren haben, war das keine gute Kombo und ich habe aber damit jetzt bewusst aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr meinen eh schon kaputten Schlafrhythmus auch noch für die Packers noch weiter zerstören. Und ich fand das selber an mir so ein bisschen komisch, dass ich es beim Fußball so gut schaffe, inzwischen neutral zu sein, glaube ich zumindest. Und im Football war es immer noch so, dass mich Dinge wahnsinnig geärgert haben. Das mit dem Ärgern ist immer noch da. Also ich habe wirklich, wirklich alles versucht, den Bears das zu gönnen, dass die uns so hart auf die Fresse gegeben haben, zweimal. Aber Ben Johnson, ich kann ihm einfach nichts Gutes wünschen. Das ist einfach ein riesen Vollidiot. Also das ist einfach so, also da schaffe ich es nur nicht, mich zu distanzieren. Aber ich muss sagen, ich habe zu dem ganzen Sport so ein bisschen jetzt ein bisschen mehr Distanz bekommen. In den letzten 2, 3 Jahren und vor allem in dieser Saison habe ich es gemacht, wo ich zum ersten Mal Spiele nicht mehr nachgeguckt habe und wo ich auch, ich habe zum Beispiel bis heute keine Zusammenfassung von Rams gegen Seahawks gesehen. Das hätte es früher nicht gegeben, weil es war ja auch noch ein gutes Spiel. Aber ich war so abgeturnt von allem und das hat auch viel mit Dingen, die in den USA passieren, zu tun. Das hat ehrlicherweise auch mit Teilen der deutschen Fanbase zu tun, weil mir das ist mir beim Berlin Game, wo wir ja auch waren, ist mir das noch krasser aufgefallen als damals auch schon beim ersten Spiel hier in München, wie weiß und männlich und wirklich männlich diese deutsche Footballblase ist. Also diese, da wird halt Patrick Isume halt zugejubelt, weil er halt so ein richtig geiler Kerl ist und weil er es auch mal feiert, wenn es einen harten Check gibt. Und so grundsätzlich darf das ja jeder machen, wie er will, aber ich fühle einfach dadurch so eine bisschen, also ich kann mich mit dem gar nicht identifizieren, weil ich auch ganz viele Entwicklungen im Football dann eher schlecht finde. Deswegen habe ich den Eindruck, und vielleicht ist, weil das ist jetzt auch ein Super Bowl, der mich gar nicht interessiert, ehrlicherweise. Ich mache diese Feier, weil ich die Leute wieder hier haben will und weil der Super Bowl ist sich ja schon lohnt, angeguckt zu werden, hoffentlich zumindest. Aber ich bin gespannt, ob ich das in 5 Jahren noch mache, weil ich merke langsam, dass ich echt so innerlich auf Distanz gehe, aus so ganz vielen Gründen. Ich habe jetzt noch gar nicht alle genannt. Und Special Teams der Packers sind natürlich ein wesentlicher Grund, muss ich dazu sagen. Also Rick Bisaccia, ich habe keine Ahnung, warum du noch einen Job hast. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt unseren neuen, also warum wir Gannon als der Defensive Coordinator holen mussten. Also jetzt schon wieder schlechte Laune mit Blick auf die nächste Saison. Und das, obwohl die Packers ja eigentlich immer ganz okay spielen. Naja. Wollen wir noch den Super Bowl tippen? Das hat ja schon immer fantastisch gut geklappt. Einmal hatte jemand von uns auch einen richtigen Tipp und ich habe es irgendwie 3 Tage später durch einen YouTube-Kommentar gemerkt. Christoph, wer gewinnt?
17-13 Seahawks.
Verdammt.
Wieso?
Ich wollte auch Seahawks mit 17 Punkten tippen. Ja, na gut, witzig. Da muss ich mir jetzt noch was überlegen.
24-15.
Ehrlich, für?
Patriots.
Oh, ey, du willst uns doch quälen, ey. Außer ein liebgewonnener Freund kommt heute Abend spontan noch vorbei. Das wäre der einzige Szenario, in dem ich mich freuen könnte für dieses Ergebnis.
Ja, ich kann mich für die Patriots gar nicht freuen.
Also, jetzt kann ich nicht mehr 17 zu irgendwas tippen. Ich glaube nämlich auch, dass es Low-Scoring wird. Ich glaube, dass wir zusätzlich zu dieser komischen Konstellation der Teams und zu diesem leichten Schedule der Patriots und so weiter und so fort, bekommen wir noch einen richtig ätzenden Super Bowl. Das ist einfach so mein Gefühl. Ich bin der Mann der guten Laune heute.
Weißt du noch, wo wir den mal zu Hause geguckt haben und noch vorher gezogen haben, wer bei welchem Ereignis einen irgendwas Kleines trinken muss.
Das war doch schon eine meiner Partys.
Und, ja, ja, aber ja. Die, und dann habe ich,
Omaha gezogen.
Das war die Broncos. Und ich hatte irgendwas, wo wir noch gedacht haben, boah, das wird richtig übel. Und dann haben die einfach gar keine offensive Aktion gehabt.
Ja, also wir hatten, einer von uns musste gucken, das war Broncos gegen Patriots. Und einer von uns musste immer dann trinken.
Wenn Schießel Bündchen eingeblendet wird.
Wir wollen hier nicht Alkoholkonsum verharmlosen, aber immer wenn Bill Belichick grimmig guckt, musste er trinken. Ja. Das war, glaube ich, der Basti. Das war hart. Und ich hatte immer, wenn Peyton Manning, wenn jemand Omaha sagt, und das war ja damals der Call von Peyton Manning, aber er hat immer den Hardcount verwendet, deswegen kam das gar nicht so häufig vor, das war ganz gut. Und ja gut, und dann gab es doch noch den Super Bowl bei jedem Turnover und so weiter, haben wir doch auch.
Hm.
Naja,
aber egal. Dein Tipp wäre?
Oh Gott, ey. Also gut, dann macht Sam Darnold halt doch das Wunder 21-17, glaube ich. Und ein Defensive Stop beendet das Spiel. Gut, das ist jetzt eigentlich gar nicht so der krasse.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist jetzt,
so drüber nachdenken, ist ganz schön lame. Ey, so wie dieser Super Bowl. Niemand hat's gewollt. Wir sind froh, dass die Chiefs nicht drin sind. Ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass die Eagles nicht drin sind. Das entspannt die Partys ein bisschen.
Sag das nicht so laut. Einer deiner Gäste könnte das hören.
Ja, ich sage ja, es entspannt die Party ein bisschen, wenn jetzt keiner hier so richtig voll mitfiebert. Das ist ja eigentlich ganz gut dafür. Ansonsten, es stimmt, im Forum hatte noch irgendjemand gefragt, ob ich meinen NFL-Podcast machen werde, so wie den Rasenfunk. Ich glaube, die Antwort habe ich selber gerade drauf gegeben, auf gar keinen Fall. Plus, ich werde nie an die analytische Tiefe von Adrian Franke rankommen. Downset Talk ist immer meine Empfehlung, was NFL-Podcast angeht. Hört euch das an, weil die auch nicht sinnlos alles abfeiern, was vielleicht gar nicht immer abfeierungswürdig ist. Deswegen Downset Talk, meiner Meinung nach bester Fußball-Podcast, Football-Podcast, Entschuldigung. Und von mir wird es da ganz bestimmt nichts zu geben, weil ich kenne mich auch zu schlecht aus. Wenn die, das fällt mir bei Downset Talk immer mal wieder auf, wenn die dann von irgendeinem Offensive Lineman sprechen. Ich habe nicht gut zugehört beim Abwaschen und denke mir dann die ganze Zeit, bei welchem Team spielt er? Bei welchem Team spielt er? Und irgendwann kommt dann raus, ah, okay, alles klar. Bei den Raiders habe ich nicht mitgekriegt. Na gut.
Na gut, wer kriegt schon was von den Raiders mit?
Ja, das ist allerdings wahr. Ja, ich würde sagen, da machen wir den Laden hier dicht, oder?
Ja.
Ist in Ordnung.
Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Hoffentlich hattet ihr auch in dieser Super Bowl-Folge euren Spaß. Sie war ein bisschen anders als sonst, aber dafür erscheint sie jetzt hoffentlich früher. Ich hoffe, sie wird früher erschienen sein, wenn ihr das hier hört. In diesem Sinne, habt, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, einen schönen Super Bowl und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Eine gute Zeit euch, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder anderen unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr es loswerden. Alle Patriots-Fans nehmen bitte mitmachen2.rasenfunk.de für ihr Feedback. Danke euch. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt uns gewogen, empfehlt diese Folge sehr, sehr gerne weiter und dann hören wir uns ja in einem der vielen Formate wieder, denn ihr wisst ja, alle Feeds vom Rasenfunk abonnieren. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.